Radio Bonky Talk, Radio Bonky Talk, von Mensch zu Mensch.
Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Raphael, ich darf alle lieben Zuhörer heute begrüßen. Bei uns ist Walter und Thomas zum Thema AgriFuture Days 2019. Ich darf euch herzlich willkommen heißen, heute Abend live.
Hallo Raphael, hallo liebe Zuhörer.
Auch hallo an alle.
Ja, ich kann jetzt gleich in den Sendetext gehen. Das Ganze ist natürlich ein hochspannendes Thema. Ich würde allerdings damit beginnen, dass ihr euch einfach kurz vorstellt und wir dann so dem ganzen Thema annähern.
Gerne. Dann beginne ich mal kurz. Also ich bin in der Nähe von Zwettl und ja, das Studio OkiTalk ist ja in Neulengbach, ne? Raphael, ich nehme an, du sitzt in Neulengbach. Der Walter sitzt in Villach, in der Nähe von Villach, in einer kleinen Ortschaft. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich die sinnvolle, nachhaltige Bewirtschaftung der Erde anzusprechen. Wie können wir dazu kommen? Es ist sehr viel in aller Munde. Wir sollten doch in irgendeiner Art und Weise einen Planeten an unsere Kinder und Enkelkinder übergeben, der funktioniert und der die auch dann staunen lässt, wie die Natur wunderbar ist und uns alles schenkt, was wir benötigen. Doch in den politischen Diskussionen und so kommt es immer wieder ein bisschen, sage ich mal, tollpatschig daher. Ja, Klimawandel und so, super Thema. Aber reicht das aus? Wir haben ja doch einiges an anderen Altlasten, ein bisschen Atommüll und die ganze Welt vergiftet und also die Meere leer gefischt und so weiter. Ich möchte das nicht im Detail ausführen. Vielleicht ganz kurz nur zu mir, weil ich glaube nämlich dran, dass wir gesund und munter die Wunder der Natur bestaunen und verstehen können. Ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Go to Elysium Now, und in diesem Buch erörtere ich ganz genau, wie ich mir das vorstelle, wie wir vielleicht irgendwann zusammenleben könnten. Und da habe ich alle meine Ideen meines ganzen Lebens hineingepackt und so geschrieben, als wäre es schon so. Also gar nicht den Weg dorthin beschrieben, was heute das Thema ist. AgriFuture Day ist ein Weg dorthin. Aber in dem Buch da drinnen, da steht einfach schon, wie ich es gern haben will und wie ich mir vorstelle, dass wir hier friedlich zusammenleben. Und was wir alle gemeinsam wollen, das ist halt reine Luft, sauberes Wasser, ausgewogenes, schmackhaftes Essen und friedlich gemeinsam in einer modernen Unterkunft mit Dusche und so weiter halt wohnen und dann vielleicht die Künste genießen, Musik, Tanz, die Malerei, die Architektur und einfach sein. Also so viel zu mir. Vielleicht Walter, wenn du die, oder ich stelle den Walter ganz kurz vor. Walter hat studiert Landwirtschaft. Das ist schon ein paar Jahre her, auf der Universität für Bodenkultur in Wien. Und er hat dort den Diplom-Ingenieur gemacht. Also er ist wirklich ein Mann von der Wissenschaft, vom Fach her, wie man nachhaltige Bodenwirtschaft sinnvoll angeht. Das hat er sein Leben lang studiert. Und dann hat er eine Softwarefirma gegründet und in dem Zusammenhang dann die Möglichkeit geschaffen, die modernen Technologien zu nutzen, um näher auf die Flächen und auf Grund und Boden zu schauen. Und zwar von den Satelliten aus über das Sentinel-Programm. Und Sentinel, das sind europäische Satelliten, also die sind nicht von Amerika und auch nicht von einem anderen Land, sondern das sind europäische Satelliten, das ist ein ganzes Programm, das jetzt über Jahre schon dahin geht und die schießen jedes Jahr mehrere Satelliten ins All und machen das möglich mit ganz speziellen Kameras, dass sie sehr, sehr hochauflösende Bilder liefern. Und zwar bis auf 10 Zentimeter, 20 Zentimeter genau, fotografieren die alle 4 Tage ungefähr die Erde ab. Und diese Bilder, die hat der Walter kombiniert mit den Katasterplänen, also wem gehört was, und dann über wissenschaftliches Programm IDEMA nennt sich das, ja, also Auswertungen, wo man das dann in unterschiedlichen Farben und Flächen darstellen kann, wie da der Bewuchs ist und wo mehr wächst und wo weniger wächst, wo vielleicht irgendwelche toxischen Situationen sind. Das kann man dann da sehr genau definieren. Und er hat dann also zusätzlich eben zu dieser Technologie die Fragen an die Wissenschaftler gestellt. Das ist im Club of Osiach zusammengefasst. Und dort wird gemeinsam von verschiedenen Wissenschaftlern von der ganzen Welt auf Antworten für diese Auswertung dieser Informationen gearbeitet. Und das beschränkt sich aber dann in weiterer Folge nicht nur auf diese Satelliten-Sentinel-Bilder oder Drohnenbilder oder was man sonst noch hat, sondern man kann es dann auch kombinieren mit Wassermessgeräten, mit irgendwelchen Sensoren, Bodensensoren und so weiter. Die ganzen Daten, die wir dann an Informationen zusammentragen können, haben dann bestimmte Auswertungsmöglichkeiten durch die wissenschaftlichen Modelle. Die Wissenschaft sieht ja da dann immer noch viel, viel mehr als wir jetzt mit unseren bloßen Augen. Und so ist eben der Ansatz der, dass man sagt, man sammelt mal Informationen, so viel, wie es irgendwie möglich ist, und diese Informationen wertet man aus. Und dann schafft man es dadurch zu bewerten. Und zwar die Flächen, also Grund und Boden, unsere Erde, müsste dann eben nach verschiedenen Kriterien bewertet werden. Und ja, da gibt's dann in weiterer Folge, Walter spricht immer wieder von E5, ja, also von 5 E's, und das sind 2 davon, Economy und Ecology, also Ökonomie und Ökologie. Also wie kann ich bewirtschaften, dass ich möglichst viele Kilos rausbekomme in bester Qualität, und wie wirkt sich das dann in weiterer Folge auf die Nachbarn und auf die ganze Erde aus. Und dass das keine Gegensätze sind, ja, wenn wir auf unser Gewissen hören beim sinnvollen Bewirtschaften, das ist eben das, was diese Wissenschaftler im Club of Osiach gemeinsam erarbeiten und dann Empfehlungen aussprechen für die Landwirte, für die Forstwirte, die dann nach diesen Empfehlungen, wenn sie dann das annehmen wollen, bestmöglichst zu unser aller Wohl arbeiten. Also das war jetzt ein kurzer Überblick. Möchtest du gerne noch ein paar Worte sagen, Walter?
Nein, ich bedanke mich für diese wunderbare Einführung, die in kurzer Zeit einen sehr, sehr guten Überblick gebracht hat über das, was wir tun oder wo ich eigentlich seit über 30 Jahren involviert bin. Und ich glaube, du hast eigentlich einen Punkt gebracht. Und zum Schluss, es geht eigentlich um die Frage, mit welcher Information kann ich bessere Entscheidungen treffen? Das ist die Schlüsselfrage der Zukunft. Und diese Entscheidungen sind natürlich vielfältig. Und die Entscheidungen, darum sage ich ja am Anfang, ist eine Frage Ökonomie und Ökologie aufgetaucht. Es wird ja immer wieder darum gehen, nicht nur ein ökonomisches Ziel wird das sein, das für die ganze Kugel das Ideale ist. Vielleicht müssen wir auch die ökologischen Ziele ein bisschen besser unterstreichen. Nur haben diese Ziele leider heute nicht in jedem Fall noch eine Euro- oder einen Dollar-Umhängetafel, sondern das ist einfach vielleicht ein schöner Baum, was der sonst noch für Leistungen erbringt. Darum habe ich am Anfang gesagt, die Vision der Agri-Future Days ist eigentlich für mich, dass ich diese ökonomischen und ökologischen Ziele sozusagen unter einen Hut bringen kann. Das muss gelingen und kann auch gelingen. Wie lange das her ist, ich habe, weil du erwähnt hast vom Buch, ich habe vor 35 Jahren ein Thema, ein spannendes Thema damals, Luftverunreinigung und Waldsterben adressiert im Rahmen eines Buches. Und meine Sekretärin hat mir jetzt vor kurzem das Buch herunter und hat gesagt, Herr Mayer, wie konnten Sie das vor 35 Jahren wissen? Wenn wir die Ökologie und die Ökonomie nicht unter einen Hut bringen, sind wir in 100 Jahren vielleicht wieder wie die Affen einst zurück auf den Bäumen, falls noch Bäume vorhanden sind. Das ist eine Verpflichtung von uns, dass wir Ökologie und Ökonomie, ich bin kein Feind der Ökonomie, nein, wir brauchen es auch zum Überleben. Aber wir müssen schauen, dass wir das unter einen vernünftigen Hut bringen, diese beiden Ziele.
Also da kommt ganz klar heraus, dass wir lange noch nicht alles wissen, aber dafür haben wir ja diese Forschungsmöglichkeiten und den Club of Ossiach, der uns da weiterhilft, die richtigen Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Diese Wissensdatenbank, die der Club of Ossiach pflegt, die ist sicher Gold wert, um diese Ziele zu erreichen, damit wir einfach hier in Ruhe leben können.
Klar, und das war eigentlich das Ziel, Entschuldigung für die Unterbrechung, das war eigentlich das Ziel mit dem Club von Ossiach. Ich kann auch, wenn ich das ruhig gesagt studiert, ich habe Studium, habe ich Forstwirtschaft gemacht, vorher habe ich in der Mittelschule Landwirtschaft gemacht. Ich bin einer der wenigen, die beides hat. Für mich war immer das und die Umwelt ein gemeinsames Ziel. Und ich glaube schon, dass es wesentlich ist, dass wir mit verbesserter Information, und die bekommen wir, du hast es schon genannt, die Satellitenbilder, und ich habe damit begonnen vor vielen, vielen Jahrzehnten, können uns jetzt aber plötzlich eine Information zu einem Zeitpunkt liefern, die sehr, sehr realitätsnah ist. Das heißt, wir können die Entscheidung, weil früher hat es gegeben, alle 10 Jahre ein Luftbild von einem Land. Heute gibt es ein Satellitenbild von jedem Fleck eigentlich alle paar Tage. Und das kann uns natürlich unglaublich helfen, bessere Informationen für bessere Entscheidungen rascher zu erhalten. Und die Wertigkeit, ich möchte danach ein bisschen was zur Kombination von Ökologie und Ökonomie an 2, 3 Beispielen später darstellen. Das heißt, dass man sieht, Ökologie und Ökonomie ist ein integrales Managementsystem. Wir können nicht sagen, wir möchten nur die Ernte haben, der Boden ist uns egal. Nein, das ist falsch. Der Boden muss nachhaltig auch gepflegt sein und der soll auch in 100 oder in 500 Jahren noch funktionieren. Nur so wie wir ihn jetzt bewirtschaften, schaut das nicht in jedem Fall immer so gut aus.
Also was wir da jetzt ganz klar sehen, ist, dass wir das alleine nicht schaffen. Ja, also kein Bauer, kein Land wird da in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sein können. Wir können das nur gemeinsam angehen und zwar alle gemeinsam und zwar die Afrikaner, die Amerikaner, die Europäer und alle anderen Kontinente, Asien und Australien und mit allen Inseln. Sonst werden wir da nicht erfolgreich sein. Und dass wir lang noch nicht alles wissen, das haben wir ja auch schon festgestellt. Dass es aber gemeinsam geht, das beweisen uns zum Beispiel Künstler. Und wir haben da ein Musikstück vorbereitet, das ich gerne jetzt ankündigen möchte. Und zwar spielt der Friedrich Gulda mit Herbie Hancock 1989. Also es geht auch schon länger so, dass man als Schwarzafrikaner mit einem Weißen sinnvoll zusammenarbeiten kann. Und zwar auch spontan, so wie die beiden das tun. Und ich bitte dich, Raphael, spiel uns doch die erste Nummer ein.
Ich will das nicht allein spielen. Herbie, komm raus.
Thank you.
Friedrich Guldner.
Zurück gleich, ja.
Friedrich Guldner und Herbie Hancock 1989. Also da haben die beiden bewiesen, dass man einfach spontan zusammenarbeiten kann. Egal wo man herkommt und egal was man gelernt hat. Und so möchte ich jetzt kurz Okidok in den Mittelpunkt drücken. Vielen, vielen Dank, Klaus Glatzl, vielen, vielen Dank, Raphael, für eure Arbeit hier, die sehr, sehr wertvoll ist und die ihr wunderbar macht. Vielen Dank. Für euch, liebe Zuhörer, Verzeihung. Ihr könnt die ganze Sendung gerne jederzeit mitsprechen, wenn ihr Fragen an den Walter habt, der die AgriFuture Days in Villach dann organisiert oder natürlich auch an mich, dann jederzeit gerne einfach auf Abruf entweder hier reinkommen über das Mumble oder sonst Telefonnummer geht genauso. Also wenn ihr nicht in Österreich seid, dann 0043 und dann 720518197 ist die Telefonnummer, wo ihr mitreden könnt. 0043 7205 18 197. Okidok wird die ganzen AgriFuture Days auch begleiten, also die ganzen nicht, sondern den Kongress. Ich möchte ein bisschen erzählen, was wird denn da passieren. Am Freitag, den 25. Oktober, also jetzt in eineinhalb Wochen, nicht ganz zwei Wochen, am Freitag wird ein Kongress stattfinden, und zwar im Parkhotel Villach. Und dieser Kongress, wo sich auch schon viele angemeldet haben, also ich weiß nicht ganz genau jetzt, aber auch aus mehreren unterschiedlichen Ländern. Und es wird aber alles in Englisch stattfinden. Und dieser Kongress, den 25., den ganzen Tag, wird Okidok begleiten und live mitsenden. Wir werden das dann auch streamen auf dem Okidok YouTube-Kanal. Also man kann entweder Radio oder auch den Stream diese Veranstaltung direkt live verfolgen. In weiterer Folge wollen wir dann Videos dann davon machen, die dann halt irgendwann im November oder so dann auf dem ProGIS-Kanal, so heißt dann der Kanal von der Softwarefirma von Walter. Dort sollen die dann hochgeladen werden. Also am 25. sind einige Gastreferenten eingeladen. Wir werden sehen, ich glaube, das Programm ist noch nicht ganz fix, aber es sind also wirklich hochkarätige Wissenschaftler und Universitätsprofessoren, und es wird sicherlich ein ganz, ganz spannender Tag. Am 26., das ist dann der Samstag, wird es einen Ausflug nach Gmünd geben für die Teilnehmer der AgriFuture Days. Da ist ein Shuttlebus organisiert und da gibt es ein Literatursymposium. Und das ist das 9. Alpen-Adria Literatursymposium des Kärntner Schriftsteller Rinnen, wie man jetzt richtig sagen muss, Verbandes. Und das Thema dort, exakt passend, ich, du und die Natur. Zur Bedeutung von Wald und Bäumen in der Literatur. Also dort sind dann mehrere Schriftsteller und da ist so ein Symposium und die lesen aus ihren Werken und geben dann da ihren Kommentar dazu. Und am Nachmittag wird dann die Diskussion im Parkhotel Villach dann fortgesetzt werden, vielleicht aufgrund neuer Erkenntnisse. Ja, also die ganzen AgriFuture Days sind eine Lernveranstaltung, ja. Also es geht nicht nur darum, Vorträge zu halten, sondern es geht sehr wohl um die Interaktion, wie auch hier auf Okidok. Und es sollen neue Fragen gestellt werden und neue Anforderungen gesammelt werden, die dann eben Ausgangspunkt sind für die weiteren Forschungen. Natürlich zuerst mal, was haben wir jetzt? Die derzeitigen Technologien werden sicher vorgestellt werden und dann wird es eben zur Diskussion kommen, wie soll der Weg optimal weiterlaufen? Und das wird dann alles gesammelt und in weiterer Folge dann eben bearbeitet. Und es werden sich sicher dann Arbeitsgruppen bilden, die dann an konkreten Dingen arbeiten. Weil in Afrika haben sie ja ganz andere Schädlinge als im Borkenkäfer zum Beispiel. Ne? Und da kann natürlich nicht jeder genau dann auf die jede Situation alles wissen. Das kann nur gemeinsam gehen, wie vorher schon angesprochen. Ja, am 27. am Sonntag ist dann ein Besuch im Klagenfurter Stadion am Plan. Und zwar gibt es dort dieses Projekt Four Forest und die haben da, weiß nicht, so viel Fußballspiele in Klagenfurt, Bäume in das Stadion hineingestellt und auch zum Thema Wald und Bewirtschaftung des Waldes eine große Veranstaltung gemacht und die wird dann am 27. organisiert werden, die zu besuchen. Und dann nach einem kurzen Ausflug zum Milstädter See, weil ja auch ausländische Gäste kommen, ist so ein bisschen Sightseeing dann auch dabei, kann dann eventuell im Parkhotel Villach wieder die Diskussion fortgesetzt werden. Montag bis Mittwoch sind dann alle die, die ganz konkret mit Anfragen an ihre Flächen, an ihren Grund und Boden kommen und bereits arbeiten wollen und starten wollen, noch Workshops, wo dann sowohl mit der Software, mit Bildern bereits, mit Katasterplänen und so weiter direkt in Projekte hineingegangen wird. Vielleicht ganz kurz zu den Kosten. Ja, die Konferenz ist frei am 25. Dann die Autobusse und die Ausflüge, das kostet immer 20 Euro für den Bus halt. Und der Workshop dann 600 Euro inklusive der Software für 3 Monate. Ja, also wie immer ihr dabei sein wollt, ihr könnt gerne hinkommen zu einem Tag oder jeder in seinem Maß, wie ihr es halt haben möchte. Oder vielleicht weiß irgendwer jemanden, den das interessieren könnte, der Grund bewirtschaftet, der Grund besitzt oder verwaltet. Die Möglichkeiten sind eben vor Ort, bei OkiTalk Live oder im YouTube-Stream live dann mit dabei zu sein. Weil ich gesagt habe, die AgriFuture Days sind eine Lernveranstaltung. Jetzt haben wir Lernen ja als zentrales Lebensthema, das lebenslange Lernen als ganz wichtigen Teil unserer Persönlichkeit. Wir wollen das ja, wir wollen ja immer Neues erfahren und so. Das wird uns zwar in manchen Institutionen, wie zum Beispiel Schule oder so, nicht ganz so näher gebracht, aber es gibt da auch bereits Wissenschaftler, die da weiterdenken und die Vorschläge machen. Wie könnte man denn die Schule, die heute immer noch so läuft wie vor 200-300 Jahren, mal fortschrittlicher machen? Es ist ja auch die Technologie fortgeschritten und Professor Hütter hat das also ganz genau analysiert und in den Mittelpunkt gestellt. Ja, Begeisterung. Wir müssen uns freuen, was Neues zu erfahren. Und dazu hat er da auch Videos gemacht, wo wir kurz eine Sequenz einspielen wollen. Bitte, Raphael, bist du bereit?
Niemand von uns weiß heute, was in 20 Jahren für Wissen gebraucht wird. Und wir alle müssten wissen, dass angesichts dieser enorm rapiden Entwicklungen eigentlich das Wichtigste, was ein Kind überhaupt aus der Schule mitbringen sollte, und was wir auch dem Kind in jeder Weise ermöglichen müssten, dass es das aus der Schule mitbringt, diese Freude am Lernen ist. So. Und wenn die futsch ist, dann ist ein Kind nicht mehr zukunftsfähig. Dann hat es möglicherweise sogar ein Abitur mit 1,0 gemacht. Aber wenn es keine Freude mehr am eigenen Entdecken und Gestalten hat, ist es umsonst gewesen. Und ich glaube, dass zu viele Kinder aus unseren Schulen kommen, die ihre Freude am Lernen, am eigenen Entdecken und Gestalten durch das, was sie in der Schule erfahren haben, verloren haben. Und das finde ich sehr bedauerlich, aber ich kann das nicht kritisieren. Das ist eben das, was wir im Augenblick offenbar machen müssen, damit wir auf der anderen Seite eben auch genügend Konsumenten bekommen. Denn wenn man erstmal seine Freude am Lernen verloren hat, dann hat man auch in einer gewissen Weise seine Freude am Leben verloren. Und dann braucht man ganz viele Stimuli, damit man sich wieder lebendig fühlt. Und dafür steht eine ganze Konsumindustrie bereit.
Also das ist natürlich eine harte Aussage, aber sehr, sehr viel Wahres dran. Und dem wollen wir also entschieden entgegenwirken, weil das hehre Ziel, nachhaltige Bewirtschaftung der Erde zum Wohle aller, macht es einfach erforderlich, dass wir gemeinsam weiterdenken, dass wir gemeinsam forschen, dass wir gemeinsam, wie vielleicht auch die Musiker vorher, improvisieren. Nun möchte ich an dich die Frage stellen, Walter. Du organisierst die AgriFuture Days, Du hast Unglaubliches geleistet, was die Vorarbeit, Technologie zur Verfügungstellung, Wissen sammeln und so weiter. Wenn ich jetzt frage, was ist die Vision? Du hast vorher ganz kurz erwähnt, aber da möchtest du sicher auch noch mehr dazu sagen. Was ist die Vision der AgriFuture Days? Was wollen die Veranstalter ProGIS GmbH und Group of Ossiach mit den AgriFuture Days 2019 erreichen?
Okay, zwei konkreten Sachen dazu. Das erste, möchte nur mal eingehen auf die Frage, die Problematik, die es gegeben hat vor 30, 40, 50 Jahren bereits, war lokale. In der Zwischenzeit ist die ökologische Problematik zu einer regionalen und heute zu einer globalen geworden. Wie lösen wir das? Du hast schon angeschnitten, ganz korrekt. Das heißt, wir müssen mehr Kooperationen machen. Das ist eine Schlüsselfrage. Und dazu vielleicht zwei Beispiele zum Verständnis. Ganz klar, ich habe jetzt keinen Vorwurf gegen die Russen, aber wenn ein Tschernobyl explodiert ist und es damals einen Ostwind gab, hatten wir das negative Resultat bei uns. Heute nehmen wir das noch zur Kenntnis und spüren das. Das war nicht schlau. Das heißt aber, jetzt könnt ihr natürlich fragen, liebe Politik, ihr hättet ja einen Zaun oder vielleicht eine Mauer bauen können, dass das nicht passiert. Wurde nicht gemacht. Und an dem Beispiel sehen wir aber genau, dass wir zusammenhängen über die Natur. Da gibt es Zusammenhänge am ganzen Globus. Weil wenn wir irgendwo in ein Wasser einen Schmutz hineinwerfen, landet dieser Schmutz vielleicht im Meer. Wir wissen, dass das heute ein Problem ist. Das heißt, aus diesem Grund ist eben genau diese Aufgabe eine gemeinsame globale Aufgabe. Das ist eines der Themen. Und das Zweite, ich möchte ein zweites Beispiel noch anführen, weil mich ja viele Leute Jahre oder Jahrzehnte lang in der Frage Ökologie und Ökonomie nicht verstanden haben. Ich darf ein kleines Beispiel, das ich glaube illustriert, um was es geht. Ich habe vor 30 Jahren eine ganz große Analytik gemacht bei einem großen Kraftwerk. Das hat eine Emission hinausgeblasen, das war ein Schadstoff, der war nicht gut für die Bäume. Die Bäume hatten damals weniger Assimilation gehabt, weil die Blätter kaputt waren oder bei Fichten die Nadeln kaputt waren. Das heißt, der Baum hat weniger CO2 aufgenommen und hat damit weniger Holz zugelegt. Das war der ökonomische Schaden. Der war bewertbar über einen Zeitraum, wo der Schaden aufgetreten ist. Und das Schöne beim Baum war, erstens, dass der Baum über die Jahrringe eine Dokumentation für jedes Jahr hatte, damals schon. Wir haben zurückschauen können, 30 oder 40 Jahre lang, kein Problem. Und aus der Vergangenheit kann ich aber natürlich auch auf die Zukunft bessere Schlüsse ziehen. Wenn ich exakte Informationen aus der Vergangenheit habe, dann weiß ich, was wird sich in der Zukunft abgeben. Und da ist jetzt spannend, dass ich jetzt in der Zukunft von der Technologie, das konnten wir vor 30 Jahren, aber in der Zukunft halt gar nicht mit Technologie, mit Satellitenbildern noch viel, viel mehr an Informationen dazu bringen. Und das, jetzt hätten wir sozusagen als erster Schritt einmal die Ökonomie beurteilt. Es ist weniger Holz gewachsen oder es wächst weniger Mais oder es wird dies und jenes kaputt. Aber dann gibt es noch eine ökologische Komponente. Wie funktioniert denn die? Sehr einfach. Die Fichte hat durch den Schaden weniger Nadeln. In einem Nadelwald, aber auch im Laubwald, gibt es eine sogenannte Interzeption. Das heißt, wenn es regnet, stelle ich mich unter einen Baum. Bitte nicht, wenn Blitze herunterkommen, da könnte ich mit erwischt werden. Aber unter dem Baum werde ich nicht nass. Warum denn? Da bleibt sehr viel Wasser oben zwischen den Nadeln hängen. Und dieses Wasser hat aber, wenn weniger Nadeln sind, zwei Effekte. Massive ökologische Effekte. Erstens kommt, wenn 40% weniger Nadeln oben sind am Baum, dann kommt 40% mehr Wasser unten an. Ich habe Hochwasser. Der erste ökologische Schaden. Das zweite ist aber, das Wasser, das oben hängen bleibt zwischen den Nadeln, verdunstet in den nächsten Tagen nach oben. Das heißt, ich habe in der Luft mehr Wasser. Das heißt, ich habe in der Luft viel, viel bessere Luftfeuchtigkeit, das gut ist für Insekten, für Bienen, aber natürlich gibt es dann Folgewirkungen. Wenn ich jetzt weniger Insekten habe, fein, dann haben auch die Vögel weniger zu fressen. Wenn ich weniger Vögel habe, dann verteilen weniger Vögel auch weniger Samen, weil sie die schlucken und dann wieder ausscheiden. und ich habe weniger Naturverjüngung. Das heißt, ich habe ein Leiden an der Biodiversität. Die ist zu bewerten heute. Das hat man vor 40 Jahren nicht anerkannt, nicht gesehen. Man wollte es nicht sehen. Heute sieht man das und heute sieht man genau, aber das hängt alles zusammen. Das heißt, das Spannende an der Natur ist ja, dass all diese Dinge zusammenhängen. Und ich habe mich gefreut über dieses Lied jetzt von Gulda und von Herbie Hancock, weil das ja gezeigt hat, dass die Hirne könnten zusammenarbeiten. Global. Viel besser. Das wird eine Schlüsselfrage für die Zukunft sein und auch für die zukünftigen Arbeitsplätze. Wir nutzen unseren Kopf viel zu wenig. Wir hätten viel, viel mehr drauf. Und die Natur kann ein guter Lehrmeister sein, dass wir schneller etwas erkennen und nicht solche Böcke schießen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Aus Unwissenheit heraus oder aus Nichtwissen. Teilweise auch aus Nichtwissen wollen. Und wie weit die Natur da vorausgehen kann, ein einfaches Beispiel, das wird sich jeder merken können, der Tsunami. Der Elefant und die Affen sind 2 Tage vor dem Tsunami weg gewesen. Die haben gewusst, dass da etwas kommt. Die Menschen haben die Welle angesehen, wie sie kommt. Dann waren die Menschen auch weg. Das heißt, wir hatten Tiere, die hatten einen Kommunikationsmechanismus, das über tausende Kilometer funktionierte. Wir verstehen es heute ein bisschen vielleicht mit einem Handytelefon, aber das ist viel zu wenig. Viele Informationen werden einfach noch nicht weitergeleitet, könnten aber in Zukunft. Das heißt, da gibt jetzt die Wissenschaft jede Möglichkeit, neue Sachen auf die Reihe zu bringen. Und das Satellitenbild ist eine dieser Möglichkeiten. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen besseres Verständnis gelungen damit mit dem Beispiel, wie Ökologie und Ökonomie zusammenhängen. Und jetzt taucht aber ein drittes Problem dabei auf, das nennt sich seit wenigen Jahren Emergenz. Des einen Vorteil ist des anderen Nachteil. Oder des einen Nachteil ist des anderen Vorteil. Wenn weniger Holz produziert wird, hat der Forstbesitzer, der Waldbesitzer einen Nachteil. Aber wenn es dadurch auch ein Hochwasser gibt, freut sich jemand anderer. Der muss ein neues Haus bauen, der muss die Sanierungen auf die Reihe bringen, der muss vielleicht ein Geld verleihen oder eine höhere Versicherung kassieren. Wir müssen also sehr, sehr aufpassen, wer ist mit wem zusammen. Hängt absolut wie die Natur. Wir hängen zusammen. Das gesamte Modell hängt zusammen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur auf der einen Seite Nachteile konzipieren auf der Welt und andere haben den Nachteil und nur wenige haben den Vorteil. Die Ökologie ist genau das Messinstrument, wie ich das verhindern kann.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Es ist sehr spannend. Also die wichtigste Sache an den AgriFuture-Days ist, zusammenzufinden. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Absolut, das ist das Richtige. Darum habe ich auch hier Kollegen aus vielen Ländern der Welt oder aus Kontinenten eingeladen. Und da kommen einige her und wir werden auch danach sehr, sehr intensiv kooperieren, weil es eben nicht möglich ist allein. Und zwar sage ich das, das sage ich als Land- und Forstwirt, als Ausgebildeter, wirklich also vom Hof aufgewachsen. Wir müssen mehr kooperieren. Und ich komme aus den Bergen und die Bergen hatten etwas Besonderes. Wenn es kritisch ist, dann musst du kooperieren. Genossenschaften in den Bergen wurden in Österreich vor 250 Jahren gegründet. Okay? Ein Nobelpreis ist vor 7 Jahren in den USA vergeben worden zu dem Thema. Die Schweizer sind vielleicht ein Paradebeispiel, dass man intensiv kooperieren muss, wenn man hohe Berge und gefährlichere Berge hat. Und ich glaube, das ist eigentlich der Lerneffekt von Leuten, die in den Bergen sind. Und man findet das Ganze ganz das Gleiche im Himalaya-Gebiet, ist ganz dasselbe. Die Kooperation in einer kritischen Natur ist eine viel, viel höhere und bessere. Und ich denke halt, dass so wie die Zukunft ausschaut, ich sehe es nicht negativ. Nein, aber es sind viele Dinge zu sanieren und auf die Reihe zu bringen. Das zeigt auch, wo jetzt die Politik beginnt, langsam nach 50-jähriger Verzögerung hinzugehen. dass durch Kooperation plötzlich unglaubliche, ungeahnte neue Möglichkeiten da sind. Sowohl bei Arbeitsplätzen als auch bei der Ökologiefrage oder bei der naturwissenschaftlichen Frage oder auch bei der Technologiefrage.
Ja, also die Kooperation in den Bergen. Mir fällt dann das Beispiel ein, weil du vorher Tschernobyl angesprochen hast. Es hat in meinem Leben zwei Tage gegeben, wo alle Menschen auf der Straße, und ich war damals in Wien, ja, plötzlich ganz normal miteinander gesprochen haben, ja. Also so wie man es halt vielleicht als Kind manchmal schon in der Schule und so erlebt hat, dass man halt irgendwie jeden, dem man begegnet, einfach ansprechen kann und der antwortet sinnvoll und so, wie es ja in unserer Gesellschaft so gar nicht der Fall ist. Aber diese beiden Tage, das war genau das, wie im Radio die frohe Botschaft gekommen ist, ja, da kommt die Wolke aus Tschernobyl. Und plötzlich bin ich auf die Straße gegangen und jeder, der an mir vorbeigegangen ist, hat mich irgendwie nett angesprochen und es war irgendwie so normal plötzlich. Also es hat genau zwei Tage angedauert, dann war es wieder vorbei. Aber es ist eine schöne Erinnerung. Es funktioniert, wenn wir es tun. Und offenbar muss einem wirklich das Wasser bis zum Hals stehen. Ja, es ist ja eh soweit, keine Frage. Da kommen ja jetzt mehrere Leute immer wieder drauf, ne? Reden zwar halt nicht ganz von allem, sondern versuchen es mit irgendwelchen Schlagworten salonfähig zu machen, ne? Die Erderwärmung. Und okay, ich möchte jetzt da nicht nochmal da drauf. Aber weil du die Ökologie angesprochen hast, wir haben ja Ansätze auch in diese Richtung. Wir haben ja zum Beispiel dieses Kühlschrankpickel, da steckt dann drauf, der Kühlschrank ist geschickter und der ist weniger geschickt. Dafür ist der geschicktere teurer, weil der ist ökologisch wertvoller. Jetzt wäre doch zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man alle Produkte dementsprechend so bewertet und überall draufschreibt, was das für Auswirkungen hat. Und jeden, der ökologische Folgeschäden oder soll was mit seinen Produkten liefert, der könnte dann dafür auch bezahlen. Also wenn ich jetzt auf Tschernobyl zurückkommen möchte, na eigentlich, ja, die Jäger in Österreich, die müssen heute noch, wenn irgendwelche Wildschweine geschossen werden, müssen die auf Radioaktivität untersuchen, ob die nicht irgendwelche Schwammerl gegessen haben, die verseucht sind. Ne? Und ja, wenn die gewisse Grenzwerte überschreiten, müssen sie das wegschmeißen. Also allein die Kosten für diese Testungen, wieso müssen das eigentlich wir Steuerzahler oder unsere Jäger hier bezahlen? Ja? Im Gegenteil, ich bin ja auch betroffen, ich müsste eigentlich Schmerzensgeld bekommen von Russland, ja? Weil ich bin jetzt verseucht oder weiß ich nicht, wie weit verseucht, ne? Keine Ahnung, aber genau diese Folgeschäden und diese Auswirkungen, wenn man was macht, dann soll er auch dafür gerade stehen. Und es kann nicht so sein, dass der eine mit dem Strom aus einem Atomkraftwerk gutes Geld verdient und dem Steuerzahler in Atommüll umhängt. Das ist einfach falsch. Aber gut, wir arbeiten an Lösungen und deswegen vielleicht einfach die nächste Frage, Walter. Was wird bei welchem Erfolg der Veranstaltung in 2-3 Jahren anders sein, wenn alles perfekt läuft, wie du dir das vorstellst?
Ich glaube, allein was sich in den letzten 6 Monaten abzuzeichnen beginnt, ist unglaublich. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Technologie, die ist verfügbar und die ist vom Ansatz her, vielleicht eine kurze Abschweifung, nicht, ich bin Land- und Forstwirt mit Begeisterung, aber ich bin ja mal unter Gänsefüßchen fremd gegangen. Dann war ich plötzlich Apple-Generalvertreter, erst unter Steve Jobs hier in Europa. Dann war ich Acer-Generalvertreter, wie andere Apple übernommen hat und Steve Jobs auch weg war. Das heißt, ich habe das Glück in meinem Leben, dass ich Land, Forstwirtschaft und IT eigentlich relativ gut beherrsche. Und das Spannende ist, aus der Integration dieser Dinge, und das hat mich natürlich auch etwas gelehrt, wo ich sage, wir müssen, wenn die Dinge sehr komplex werden, müssen wir viel, viel besser kooperieren. Und das ist genau das, was mich auch zu einem Businessmodell jetzt sozusagen inspiriert hat und wo ich gesagt habe, wir können ein globales Problem nicht als Ösis alleine lösen oder als Amerikaner oder als Russen oder als Chinesen. Nein, Weil wenn der Wind geht, dann geht er in die falsche Richtung, hat der andere auch das Problem. Das gibt es ja. Das ist uns nur nie bewusst geworden oder nur sehr wenigen. Ich hatte das Problem vor 40 Jahren haben wir das Problem im Prinzip schon in den Ansätzen gehabt. Aber ich glaube, das Spannende an dem Businessmodell ist nichts anderes. Wir wollen global vorwärts gehen. Ich kann keinen einzelnen Bauern. Wir brauchen die Bauern, die intensiv mitgehen, weil dadurch gibt es ja komplett neue Möglichkeiten für die Land- und Forstwirtschaft und aber auch für die Kopfwissenschaft. Das heißt Ökologie und Ökonomie. Und bitte, die Ökonomie alleine wird nicht mehr das Hineindrehen einer Schraube. Da wird es in Zukunft eine Maschine geben, die das automatisch macht. Die Kopfarbeit wird eine wesentliche sein und die Arbeit um und in der Natur wird auch eine wesentliche sein. Und dann kommt noch die genaue soziale Komponente dazu. Das heißt, dass ich das alles integriere. Und dann habe ich aber Arbeitsplätze in Hülle und Fülle. Und unser Ziel mit den Agri-Future Days ist eigentlich dadurch, dass wir jetzt sehr viele, sehr gute Kontakte schon haben in ein paar Ländern und da tauchen schon ein paar auf und ein paar sind schon unterzeichnet, große Projekte auf die Reihe zu bringen, wo wir das Gesamte lösen. Das geht ja auch nicht so, dass ich irgendwo von mir aus im Waldviertel oder in Kärnten oder sonst wo einen Bauern begeistere damit. Nein, aber ich brauche genau den, der schnell begeisterungsfähig ist und der sagt, ich will da mit dabei sein. Wir brauchen solche Multiplikatoren am Anfang und dann geht es dahin, dass es dann zu flächendeckenden Lösungen kommt. Es braucht also immer, wenn es ein Änderungsprozess da ist und der ist im Anrollen, brauche ich einzelne Vorreiter, die sagen, ich bin schneller dabei, das ist spannend für mich, da möchte ich auch mit dabei sein, jeder Bauer kann da sein. Und ich brauche aber gleichzeitig den Herrn Minister dazu, der sagt, Menschenskind, das ist eigentlich überall das gleiche Problem. Im ganzen Land haben wir dasselbe. Es betrifft ja alle Bauern. Wie kann ich jetzt diese zwei Themen unter einen Hut bringen? Einzelne Vorreiter, in der Politik haben wir genau dasselbe. Da braucht es auch einzelne Vorreiter, die sagen, da gibt es eine neue Idee, ein neues Konzept, das müssen wir umsetzen, weil wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Und dann, wenn wir das auf die Reihe haben, dann können wir das Ganze flächendeckend in ganzen Ländern. Weil ein Satellitenbild von einem Land wie Österreich kostet nichts, wenn ich das geschlossen bestelle. Wenn es jeder Bauer separat bestellt, wird schon ein Kosten sein Vermögen. Das geht nicht. Ich kann so etwas nicht so machen. Ich muss das mit Technologie für eine gesamte große Fläche oder einheitliche Regionen sofort aufsetzen können. Das kann ich nur gemeinsam. Wiederum Kooperativen oder Kooperationen der Personen ist notwendig. Und das Spannende an der Kooperation ist ja auch, dass im Prinzip, wenn es um die Natur geht, ist ja nicht nur der Bauer alleine. Gut, der ist je nachdem, in welchem Land wir uns befinden, der ist verantwortlich dafür oder ist der Besitzer und hat damit auch eine Verantwortung dafür. Aber bitte, es leben ja alle davon. Woher kommt die Nahrung? Aus der Landwirtschaft. Woher kommt der Sauerstoff zum Atmen? Aus den Bäumen heraus, aus der Forstwirtschaft. Woher kommt das Wasser? Aus der Land- und Forstwirtschaft. Das heißt, das, was wir täglich brauchen, sind eigentlich Ergebnisse der Natur. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen auf die Natur, weil ob wir jetzt wunderbar einen neuen Anzug oder die 17. Krawatte haben, ist nicht das Wesentlichste. Aber ob wir etwas zum Essen haben, ob wir Sauerstoff haben oder ob wir ein gesundes und klares Wasser haben, das ist eine Schlüsselfrage. Und dann kommt noch ein nächster wesentlicher Punkt dazu. Ich sehe mit entsprechender Information, weil mit der Information kann ich das machen. Wir haben ja ein globales Problem heute, ist die Energie. Energie ist ein massives Problem. Warum? Vor 100 Jahren, wer hat die Energie produziert? Der Bauer hat Brennholz gemacht. Ende. Das war das Ganze. Und dann hat man ein bisschen Kohle begonnen zu machen. Wunderbar. Bei der Kohle hat man natürlich nicht gedacht, dass da Schwefel drin ist in dieser blöden Kohle. Und dann ist aus dem SO2, aus der Emission, ist Schwefeldioxid herausgekommen. Und Schwefeldioxid mit Wasser beim Regen vermengt, gibt dann Schwefelsäure. Dasselbe ist bei NOx der Fall. Das gibt dann Salpetersäure. NOx ist bei jeder hochgradigen Temperaturverbrennung gegeben. Ja, Moment, das heißt, wir haben jetzt mit der Energieproduktion die letzten 100 Jahre haben wir auch Schwefelsäure und Salpetersäure produziert. In rauen Mengen. Aber bitte, es gibt alternative Energien. Die Sonne, die Einstrahlungspotenziale der Sonne auf der Erdoberfläche herunter, nicht oben, sind sie noch mehr, sind im Prinzip das 5000-fache der gesamten Energie, die wir brauchen als Erde. Aber wir haben neben Sonne, haben wir auch noch wunderbar, wir haben eine Wasserenergie. Jeder Regentropfen, der herunterfällt, hat eine Energie in sich. Wenn wir heute Energie, mit viel Energie, Wasser in den 17. Stock in einem Hochhaus hinaufpumpen, dann steckt dieselbe Energie, die zum Hinaufpumpen benötigt wurde, in dem Wassertropfen oben im 27. Stock drin. Wenn der runterfällt, kann er uns 90% der Energie zurückgeben. Nutzen wir nicht. Wir haben in jeder Welle haben wir Energie, bei jedem Wind haben wir Energie und wenn wir ein paar Meter hinunterbohren, wird es wärmer und wenn wir einen Kilometer hinunterbohren, dann beginnt es heiß zu werden. Gehen Sie einmal in ein Bergwerk hinein, ein sehr tiefes, dann wird es warm. Und noch ein bisschen tiefer wird es heiß und dann wird es brennheiß. Das heißt, wir haben energetisch, aber das Spannende an der Energie ist, die vergangene Energie, aber auch viele andere Dinge, waren immer zentralistisch. Und die Energie, von der ich jetzt gesprochen habe, die fällt dezentral an, am ganzen Globus. Aber jetzt tauchen plötzlich fantastische Möglichkeiten auf mit Technologie. Ich kann diese dezentral anfallende Energie zentralistisch versuchen zusammenzuführen. Ich kann sie aber nur mit den dezentral verfügbaren Personen machen. Es müssen alle mitarbeiten, sonst geht es nicht. Es scheint ja überall die Sonne. Und da kann ich jetzt aber im Prinzip ja natürlich provokant werden, wenn jetzt ein Flugzeug drüber fliegt und ich habe dann plötzlich eine Wolke über mir und ich habe unten eine Solarzelle, kommt plötzlich weniger Solarenergie bei mir an. Wer ist denn dann verantwortlich? Das heißt, all diese Dinge sind nahe für uns alle. Und ich mache niemandem einen Vorwurf, aber wir müssen sie und können sie lösen. In dem Moment, wo wir ein Problem erkannt haben und die Technologie haben, die uns helfen kann, können wir das auch lösen.
Ja, vielen Dank. Es ist eine so spannende Sache. Der Erfolg wird also längerfristig sein, nur wenn wir gemeinsam sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir anstreben, die kritische Masse zu erreichen, also die Meinungsbildner so weit zu bringen, dass sie dann die anderen alle mitziehen. Ja, die kritische Masse, gibt es unterschiedliche Theorien, aber sagen wir mal, das sind so 2-3% der Menschen oder 2% des Grundbesitzes. Ne? Wenn wir da mal diese Pilotprojekten haben, müssten eigentlich dann die anderen irgendwann anfangen mitzuziehen. Na, dass es möglich ist, mitzuziehen, das beweisen uns immer wieder die Musiker. Ne? Also der Friedrich Gulder, der hat ja nicht nur mit Herbie Hancock solche Klaviersessions im Jazz geliefert, sondern auch mit Chick Corea und Joe Zawinul zum Beispiel, schon früher, 1987. Und weil das also wirklich so spannend ist, wie unterschiedlichste Musiker, die ja eigentlich auch nicht miteinander geübt haben, zusammenkommen und wie plötzlich ganz Neues entsteht, was einer von denen alleine nie schaffen hätte können. Raphael, wärst du so nett, das zweite Musikstück einzuspielen? Thank you. Vielen Dank. Also, das ist immer wieder verblüffend, was eben sein kann, wenn man gemeinsam tut. Und es ist so, dass eins und eins eben einfach nicht zwei ist, wenn es um Menschen geht, sondern es sich immer potenziert. Zwei machen einfach viel, viel mehr als zwei Einzelne. Und wenn drei gemeinsam tun, dann ist das einfach viel, 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 viel mehr als eins und eins und eins. Und wäre natürlich super, wenn wir die kritische Masse in kürzester Zeit davon überzeugen. Und viele Projekte, hast du gesagt, sind ja schon auch am Laufen. Und seit Jahrzehnten gibt es ja auch verschiedenste, die als Vorreiter bereits ihre Erfahrungen gemacht haben. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir innerhalb der nächsten 2-3 Jahre, also 2-3% des Grundbesitzes weltweit schaffen, mit diesem E5 zu bewerten. Dieses E5 ist ja das, was du immer wieder in den Mittelpunkt stellst, also Economy, Ecology, Energy, Ethik und Emergency. Also Ökonomie, möglichst genügend von den Ressourcen, Ökologie, möglichst ohne negative Auswirkungen, nur mit positiven Auswirkungen auf alles andere. Dann die Energieproblematik und Ethik, also das Ganze in einem reinen Gewissen und mit einem sinnvollen Umgang für die Erde und für die Menschheit und für die Tiere und für die Pflanzen. Und Emergency ist also ja eigentlich Hausverstand wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe. Wie lange wird es dauern, bis wir es schaffen, die Altlasten in dem Griff zu haben und eine gesunde Bewirtschaftung der Erde zu erleben?
Ich glaube, dazu, das ist wohl eine ganz wesentliche oder die schlüsselpolitische Frage für die nächste Zukunft und für die nächsten Jahre. Wir können diese Dinge nicht allein machen. Das heißt, wir wissen genau, wir brauchen die Politik als das Förderungsinstrumentarium, das in diese Richtung die neuen Ideen, die neuen Konzepte vor sich hergibt. Und die Politik hat lange zugesehen, aber wie gesagt, wenn der Hut brennt, beginnt man vielleicht etwas schneller zu denken. Das ist auch so, das wissen wir auch von Professor Hütter beim Lernen. Und wir haben jetzt plötzlich auch die Möglichkeit, durch die neuen Technologien diese Dinge, und da möchte ich zwei Sachen anführen. Das eine ist, dass wir im Prinzip eine Art Ökologiebilanz in Zukunft täglich machen können. Das heißt, wenn der A etwas tut, könnte der B einen Schaden davon tragen. Das kann ich aber bilanziell erfassen. Mir nützt es nichts, wenn ich auf der Kugel die eine Seite, die verdient Milliarden, und auf der anderen Seite habe ich Schäden. Die zähle ich aber nie zusammen. Sorry, die Rechnung ist falsch. Mir nützen 10 Milliarden Gewinn nichts, wenn der Schaden auf der anderen Ecke 20 Milliarden groß ist. Dann habe ich minus 10 Milliarden. Das wird nicht gerechnet heute. Und genau das ist die Schlüsselfrage für die Zukunft. Wir müssen versuchen, die Ökobilanz zur normalen, also die Ökologiebilanz zur normalen Ökonomiebilanz, und zwar in einer Region. Das nützt ja auch nichts, wenn ich jetzt 500 Arbeitsplätze habe in einem Betrieb, der macht aber so viel Negatives, dass auf der anderen Seite 1000 Arbeitsplätze verloren gehen. Ist ja auch nicht schlau. Das heißt, wir müssen viel mehr, und das verstehe ich eben unter Emergenz, dass ein neues Wissenschaftsszenario ist. Und ich habe es früher, das war früher die integrale Wissenschaft oder die im Prinzip, wie du jetzt richtig gesagt hast, das war der Hausverstand. Der Bauer war ja ein Universalist früher, der war allein auf seinem Hof. Der hat ja alles denken müssen, an den Baum, an den Wind, an den Regen, an die Kuh, an das Schwein und so weiter. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir vernünftig operieren, weil die Schlüsselfrage ist ja eigentlich, dass die Menschen zufrieden sind. Das ist es eigentlich. Und ob der jetzt 1 Milliarde auf seinem Konto hat oder 5 Milliarden, da wird die Zufriedenheit, glaube ich, nicht gewaltig wachsen damit. Und wenn andere das nicht haben. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir das machen, dass wir eben auch die Ökologiebilanz in diese ganze integrale Rechnung mit hinein integrieren. Das wird ein Zwang für die Zukunft sein. Und ich muss sagen, die EU hat jetzt mit dieser neuen CAP, nennt sich das, Common Agricultural Policy, das heißt die Förderungsmechanismen, der Landwirtschaft, und die EU hat natürlich, ein großer Teil der EU-Gelder geht sozusagen in die Landwirtschaft zurück zur Förderung, aber die Schlüsselfrage in der Zukunft wird sein, was wollen wir denn fördern? Wollen wir nur die Menge fördern und die Hektar wie heute? Das heißt, der Bauer hat eine einzige Chance, dass er mehr Hektar macht. Das heißt, das letzte Blümchen wird weggeschnitten. Nur dadurch kann er überleben. Und er muss mehr produzieren, das heißt noch mehr Dünger, Spritzmittel etc. hinauf, dass noch mehr Produktion daraus ist. Und der Schaden wird sozusagen hinausgezogen. Der Schaden wird nicht bewertet. Ist falsch, die Rechnung. Wir müssen eine andere Rechnungsmethodik ansteuern. Und das heißt eben, wir brauchen eine eben nicht nur mehr für den einzelnen Betrieb, sondern auch für die Region, für ein Land und für einen Kontinent oder für den Globus. Mir nützt ja nichts auf der Welt, wenn jetzt allen sehr gut geht im Land A und im Land B geht es denen nicht gut. Und da kommt jetzt aber ein ökologisches Problem herüber. Ganz egal in welche Richtung. Das heißt, wir sitzen in einem Boot und dieses Boot müssen wir auch über die Natur, weil die Natur wird knapper. Das war kein Problem, wie wir 1 Milliarde Leute auf der Welt waren. Aber bitte, wir haben ja ein paar hunderttausend Jahre gebraucht, bis wir 1 Milliarde haben. Die nächste Milliarde haben wir in 10 Jahren erreicht. Und wir müssen aufpassen und wir müssen genau planen und genau bewerten. Das ist eine Frage des reinen Informationsmanagements. Ohne Informationsmanagement, das kann mir heute nicht einmal irgendwer auf den großen Organisationen sagen, wie viel Kilokalorien wir produzieren können. Wir wissen die Hektar, aber wir wissen nicht die Qualität des Hektars. Und allein in Österreich, in den Wäldern, habe ich Qualitäten über die Bonitäten zwischen nahezu 0 gehend bis 20. Das heißt, ich habe 20-fachen Unterschied in der Produktionsfähigkeit einer Fläche eines Hektars. Und das wird noch größer sein. Das heißt, diese Faktoren gehören sowohl in der Ökologie als auch in der Ökonomie und in dem Ausgleich dieser beiden Sektoren mit integriert. Sonst werden wir langfristig ein Problem haben. Und das hat die EU zumindest hat das erkannt. Und ich sage da einfach dazu, Lösungen hätten wir dazu. Und die haben wir. Und viele Jahre wurden diese Lösungen negiert. Und jetzt tauchen aber sehr viele Leute auf, die sagen, Moment, ihr habt ja das schon lange gesagt. Wie machen wir? Wie setzen wir das um? Und die technologische Lösung allein ist zu wenig. Es gehört eben mehr dazu als nur die Technologie alleine, die jetzt ein Element bevorteilt und das andere benachteilt. Nein, das kann es nicht sein. In dem Moment, wo es um die Ökologie geht, muss ich ein integrales Management aufbauen, wo alle Beteiligten mit integriert sind. Sonst funktioniert es nicht.
Na, vielen Dank. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, die Chance ist da. Und die brauchen wir eigentlich nur nutzen. Und wenn wir die Chance nutzen, könnte es relativ sehr, sehr schnell gehen, weil sich die Erde ja wirklich wie durch ein Wunder ganz schnell selbst heilen kann, wenn wir sie nur genügend in Ruhe lassen. Naja, ja, ich will ja hoffen, dass der Leidensdruck jetzt bereits groß genug ist. Nur, weil du das Bevölkerungswachstum angesprochen hast und auch die Notwendigkeit, auf den Nachbarn zu schauen, wenn es ihm schlecht geht und so weiter, da denke ich halt, ist es einfach, wenn wir schauen, dass es denen, denen es heute nicht so gut geht, besser geht, dann erledigt sich das von selbst. Dann werden es nicht 10 Jahre sein bis zur nächsten Milliarde, sondern werden wir gleichbleibendes Bevölkerungsszenario erleben, so wie wir es ja in Europa bereits haben, wo die Leute so halbwegs zufrieden sind oder zumindest nicht auf der Straße sitzen und genügend zu essen haben. Und wenn wir das in den Gegenden, wo das eben nicht gewährleistet ist, auch schaffen, zur Verfügung zu stellen, dann werden die auch nicht mehr 2, 3 Kinder machen und nicht mehr ihre Altersversorgung in möglichst vielen Kindern sehen. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Das wäre also zum Beispiel einfach zu lösen, wenn wir nur schaffen würden, endlich alle sinnvoll zu ernähren und die Ressourcen aufzuteilen. Es gibt ja Gegenden, wo viel mehr Menschen auf einem kleinen Fleck zusammenleben als woanders. Und das ist natürlich auch klimatisch und so bedingt. Aber weil wir da klimatisch und so ist natürlich ein Reizwort momentan in der allgemeinen Diskussion. Und wenn ich dann so sehe, wie Reisetätigkeiten plötzlich als was Negatives dargestellt werden, da bleibt mir die Luft weg, ja, weil nur durch die Reisetätigkeiten ist ja das Gemeinsame überhaupt erst entstanden und das Gemeinsame überhaupt möglich. Wenn wir es nicht schaffen, dass wir uns alle in New York in der UNO zusammensetzen, die ganzen Länder, und wenn wir es nicht schaffen, die anderen Kulturen kennenzulernen und zu verstehen, ja, dann haben wir so wie in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden halt dann irgendwelche Kriegsszenarien, wo man dann loszieht auf Entdeckungsreise, ne? Reisebüro Hitler. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Also die Reisetätigkeit ist ja was ganz Zentrales, dass wir uns gegenseitig verstehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig beliefern und so weiter. Und also, mir würde da die diffizilere Diskussion drüber schon wesentlich besser gefallen, als einfach zu sagen, Fliegen ist scheiße. Verzeihung, Fliegen ist schlecht. Oder, ja, das ist mir einfach nur zu kurz gedacht. Und wir haben ja, alle reden jetzt vom Klima und so und Erderwärmung und, aber die Dinge, die du vorher angesprochen hast, die Schwefelsäure und die entsteht durch die Kohleverbrennung und so, das ist überhaupt kein Thema mehr, ne? Oder die Spritzmittel gegen irgendwelche Insekten, wo halt dann auch die Bienen sterben und so. Und naja, das sind halt die Streuverluste, die nimmt man halt in Kauf für ein bisschen mehr Ertrag. Das kann ja wirklich nicht die Weisheit letzter Schluss sein, ja? Und diese Dinge müssten doch auch Thema sein. Ich kann doch nicht nur jetzt plötzlich Klima reden, weil es ist jetzt modern und es ist einfach und ich brauche nur ein Wort sagen. Ja? Wir müssen die Flächennutzung in irgendeiner Art und Weise sinnvoll regeln. Wir müssen schauen, wo braucht man Erholungsflächen, wo braucht man Einkaufsflächen, wo braucht man einen Supermarkt, wo braucht man Agrarflächen und wo wollen wir wohnen. Und wenn das alles dann so im Nebel liegt, also ich meine, es wird immer unterschiedliche Auffassungen geben, keine Frage, es werden immer Kompromisse notwendig sein. Nur was ich einfach sagen will, ist, es ist viel vielschichtiger, was wir alles an Dingen besprechen müssen, was wir alles gemeinsam uns austauschen müssen, über die Kulturen hinweg, über die Kontinente hinweg. Und dazu ist es auch einfach ganz wesentlich, nicht nur die moderne Technologie, wie wir es jetzt hier nutzen, über Radio oder Fernsehen oder Skype zu haben, sondern sich auch persönlich begegnen zu können und wirklich angreifen zu können und zu spüren können. Nur das wird uns wirklich auch diese Angst vor Fremdheit und vor anderen Kulturen nehmen können. Und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass das heute möglich ist. Aber weil ich jetzt 3-4 Mal Klima und so gesagt habe, fragen wir vielleicht mal einen Fachmann, was der dazu meint. Es gibt einen Professor, der nennt sich Professor Lesch, und der hat über die Erderwärmung sehr ausführlich recherchiert und auch Videos dazu online gestellt auf YouTube. Und da wollen wir gerne einen Auszug davon jetzt einspielen. Darf ich dich bitten, Raphael?
Gerne. Wie ich gerade sehe, habe ich einen Auszug, der ist nur 17 Sekunden lang. Kann das stimmen? Dann spiele ich den jetzt zum Thema Klima.
17 Sekunden? Moment, das ist also ein bisschen kurz. Lass mich ganz kurz.
Ich spiele es einfach an und dann werden wir sehen.
Ja, es sollte 3 Minuten sein.
Okay, dann war das ja mal
von 0:21 bis 4:51.
Ja, der Track ist zu kurz geworden, leider. Ich spiele ihn dennoch kurz an und dann schauen wir gleich, dann kannst du vielleicht ausführen, wenn das für dich in Ordnung ist. Tut mir leid, in dem Fall.
Oder ich werde ein bisschen ergänzen dann, ist kein Problem.
Beziehungsweise, wenn du kurz noch was dazu sagst, werde ich ihn korrekt abspielen. Gib mir einen Moment, ja?
Okay, kann ich gerne ein paar Worte. Die Klimaänderung, nur dass wir sehen, wo ich jetzt sitze, da hatten wir in den letzten 100.000 Jahren 4-mal Eiszeiten. Okay, da war keine Fabrik und ist kein Auto gefahren, trotzdem war 4-mal Eiszeiten. Und ober mir waren ein paar hundert Meter Schnee und Eis. Und jetzt haben wir Glück, es ist kein Schnee und Eis da, sonst würde ich nicht wohnen können hier. Wir müssen also aufpassen, dass eine Klimaänderung zu einem Teil auch vom Menschen verursacht wurde, ist klar. Aber die Natur hat immer Klimaänderungen gebracht. Und das ist eine problematische Sache. Da könnte auch im Prinzip, wenn ich heute sage, es nimmt das Wasser zu und wir wissen, dass das Wasser zunimmt und ich habe allein, wenn heute im Grönland Gletscher abschmelzen, das ist ein Unterschied bitte, ob der Nordpol abschmilzt oder ob der Grönländer, weil der sitzt am Festland drauf, die Gletscher, fein bitte, dann steigt das Wasser. Und ich habe Länder wie Bangladesch, da ist die höchste Höhe 50 Zentimeter und da wohnen 160 Millionen Leute. Denen kann ich ja nicht sagen, sorry, ihr müsst schwimmen lernen. Nein, die werden weglaufen. Müssen weglaufen. Wie werden wir diese Probleme lösen, wenn so etwas kommt? Und so etwas ist vorhersehbar, dass solche Dinge auch kommen wieder. Und das heißt, die Klimaänderung, und wir müssen jetzt alles versuchen zu tun, dass wir nicht diese Klimaänderung noch einmal unterstützen. Weil was die Leute nicht beurteilt haben, alle, inklusive der Experten, ist der Faktor Zeit. Jetzt haben wir in ein paar Jahren Klimaänderungen. Früher war das in 100.000 Jahren, fein. 100.000 dividiert durch 30, da kommen viele Generationen heraus. Da kann sich auch der Körper anpassen. Da habe ich eine andere Genetik. Aber versuchen Sie bitte einen Sizilianer oder jemanden aus der Sahara hinaufzuschicken am Nordpol. Ja, der wird erfrieren in 3 Tagen. Oder den Eskimo von oben versuchen Sie in die Sahara zu leiten in 3 Tagen. Nein, das wird auch nicht funktionieren. Der Faktor Zeit wurde nie berücksichtigt in all diesen Dingen, weil die Leute sehen Klimaänderung. Klar, wir müssen alles tun, dass wir es nicht haben, aber es wird etwas kommen, was vielleicht nicht nur schön ist. Und das müssen wir unter Kontrolle kriegen, das müssen wir überlegen. Das heißt, wichtig, alle Sachen, die die Klimaänderung weitertreiben, müssen wegkommen, dass wir den Faktor Zeit wieder zurückhalten, weil in 500.000 Jahren werden wir uns wohl anpassen können, auch genetisch. Aber in 20, 30 oder 50 Jahren werden wir das nicht schaffen. Weil die Gene ändern sich nicht von einer Generation auf die andere. Vielleicht noch ein paar Sachen zur Klimaänderung. Was wichtig ist, die EU hat jetzt auch die Klimaänderung in ein neues Ziel sozusagen der Landwirtschaftsförderung hineingegeben. Das sind eigentlich die direkten Ziele für dem, was mit uns technologisch zusammenhängt, sind Klimaänderung, Umweltvorsorge und Biodiversität. Und es gibt aber eine Reihe von indirekten Zielen, Landschaftsschutz und auch die Konkurrenz, die Energie, die Lebensmittelkette, die Nahrung, die Gesundheit, die ländlichen Räume gemeinsam mit den Städten, das Generationsproblem und das Einkommen. Und genau dorthin geht eigentlich das Denken der Ökobilanz und das ist aber etwas, was ich nur mit besserer Information auf die Reihe bringe. So, und jetzt können wir uns den Herrn Professor noch einmal anhören.
Mit den Argumenten der Kritikerinnen und Kritiker beschäftigen, schauen wir doch mal auf die Fakten. Wie ist denn die Situation? Gibt es eine globale Erwärmung? Naja, hier, das ist zum Beispiel das Diagramm. Und das ist die Temperatur relativ zum Mittelwert zwischen 1850 und 1900. Man sieht hier also hier unten, dass dieses Null wäre dann sozusagen der Mittelwert. Und man sieht, wie es ansteigt. Systematisch. Es wird noch deutlicher. Wenn man den Globus als Ganzes betrachtet, auch da, es war der heißeste Juni aller Zeiten. Man sieht es in der Höhe des roten Balkens. Und wir haben eine systematische Erwärmung auf dem ganzen Planeten. Oder man nimmt das hier, eine Hitzewelle in Alaska. Man sieht hier, Alaska ist hier und es sind 30 Grad. Ich glaube, es ist sogar an dem Tag wärmer gewesen als in Florida. Und das hier ist der Klimabarcode unseres Planeten. Ja, zwischen 1850 und 2018 die jährliche Mitteltemperatur. Einfach nur kodiert. Sie sehen hier, wie es immer wärmer und wärmer wird. Natürlich haben schon viele davon gehört, dass auch der Meeresspiegel ansteigt, und zwar dadurch, dass Gletscher schmelzen. Nur wenn es wärmer wird, schmelzen die Gletscher. Wobei es immer wieder welche gibt, die sagen, Moment, aber nicht von dem schmelzenden Nordpoleis, also in der Arktis, weil das Eis liegt ja schon im Wasser. Wenn das schmilzt, dann kann sich ja der Meeresspiegel nicht erhöhen. Stimmt, aber das Eis, was auf dem Festland liegt, wenn das wegschmilzt, dann erhöht sich der Meeresspiegel. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt hat was damit zu tun, dass insgesamt durch die globale Erwärmung natürlich auch die Ozeane wärmer werden. Und warmes Wasser braucht mehr Platz. Der kombinierte Effekt von beiden führt dann, wie man hier sehen kann, zu einer ziemlich drastischen Erhöhung des Meeresspiegels. Auf dieser Grafik hier sieht man die Entwicklung der globalen fossilen CO2-Emissionen. Das heißt also, das haben wir verursacht dadurch, dass wir fossile Ressourcen verbrannt, verfahren oder sonst irgendwie benutzt haben. Man sieht, im Jahr 1960 sind also 10 Milliarden Tonnen und im Jahr 2018 projiziert ca. 37 Milliarden Tonnen an Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen. Was sind denn jetzt die Argumente der Klimaskeptikerinnen und Klimaskeptiker? Natürlich, Wissenschaft in einem demokratischen Land, von der Gesellschaft finanziert, ist eine öffentliche Institution, in der ständig öffentliche Diskussionen stattfinden. Ich glaube, da unterliegt jemand einem ganz schweren Missverständnis, wenn er oder sie glaubt, Wissenschaft vollzöge sich im stillen Kämmerchen. Die Damen und Herren würden sich regelmäßig durch Publikationen mal äußern und dann ziehen sie sich wieder zurück. Das Gegenteil ist der Fall. Auf Konferenzen wurde zum Beispiel über das Thema Klima seit Jahrzehnten heiß debattiert. All die Argumente, die die Klimaleugner heute in den Ring werfen, die gab es schon. Man hat natürlich ganz früh, tatsächlich hat man einen ganz großen Widerstand innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinde auch gespürt, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass dieser Lebensstil, den wir haben, in den westlichen Ländern zumal, dass der ein solches Ausmaß an Naturveränderung hervorgebracht haben soll. All diese Argumente, ja, ist denn das wirklich so, dass das Kohlendioxid solche starken Absorptionsbanden hat und kann der Mensch überhaupt genügend Einfluss auf diese Dinge nehmen? Alles das ist schon seit Jahrzehnten immer und immer wieder in öffentlichen, aber auch in wissenschaftlichen Runden immer wieder aufs Neue diskutiert worden. Man kann heute zum Beispiel in vielen Museen, also einen ganz öffentlichen Platz, ganz öffentlichen Plätzen, kann man sich zum Beispiel über die Geschichte des Klimawandels und der Klimawandelforschung informieren. Es ist nicht so, dass die Klimawandelforschung hinter verschlossenen Türen stattfindet und dass es da Einzelne gäbe, die dann also sozusagen durch ihre Meinung jetzt dort alles revolutionieren. Nein, die Wissenschaft ist ein öffentlicher Diskurs, allerdings nach bestimmten Regeln. Und zwar nach ganz anderen Regeln, als es zum Beispiel in der Politik der Fall ist. Da müssen solche Schaukämpfe, wenn öffentliche Diskussionen nur Schaukämpfe sein sollen, da müssen die her. Da muss Rhetorik des einen gegen die Rhetorik des anderen oder der anderen gewinnen können. Das heißt, hier werden Argumente ausgetauscht, über die man diskutieren kann. In der Wissenschaft dagegen geht es um Fakten.
Ja, also in der Wissenschaft geht es um Fakten. Und in der Politik geht es um Schlagworte. Jetzt ist es halt aber leider schon so, dass wir weder den Politikern noch den Wissenschaftlern oft glauben. Wie können wir auch Wissenschaftlern glauben, er spricht das so selbstverständlich, andere Regeln und das muss die Wahrheit sein sie tauschen sich aus und alles passiert öffentlich. Aber es gibt doch auch Wissenschaftler, die einfach publizieren in irgendwelchen Pseudo-Verlegen, einfach um Geld zu verdienen. Ist die Wissenschaft wirklich der Weg, wo wir uns verlassen können? Und interessanterweise, derselbe Professor hat dazu auch Stellung genommen über das Pseudo-Wissen in der Wissenschaft. Und das schauen wir uns kurz an, bitte, Raphael.
Falsch. Und mehr nicht. Nur bei den Pseudowissenschaften ist es so, es werden immer nur Einzelereignisse angesprochen. Diese Einzelereignisse werden von einzelnen Menschen angesprochen. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Weder statistisch, das heißt in einem mehrfachen Versuch, noch ortsungebunden, noch personenungebunden, noch traditionsungebunden. Das sieht man übrigens tatsächlich daran, dass es auf der Welt unglaublich viele verschiedene esoterische Strömungen gibt, die sich mit solchen pseudowissenschaftlichen Aussagen im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser halten. Während zum Beispiel von Physik, Chemie und Biologie, also von diesen empirischen Wissenschaften, gibt es nur eine Form. Und zwar in China genauso wie in Australien, in Argentinien genauso wie in Russland. Es scheint sich also tatsächlich um eine Form von Wissen zu handeln, die global überall auf der Welt ausgetauscht werden kann, während bei den Pseudowissenschaften handelt es sich um sehr, sehr spezielle, außerordentlich individuelle, in Anführungsstrichen, Wahrheiten, die meistens gar keine sind, sondern meistens nur Geschäftsmodelle, wie sich herausstellt.
Also das ist interessant. In den empirischen Wissenschaften, da sind wir ja aber eigentlich mit der Physik und mit der Biologie und mit den Dingen, die die Landwirtschaft betreffen, ja, dann ja eh gut bedient von der Wissenschaft, wenn er das so sagt. Na klar, ich meine, die große Herausforderung ist eben die Medienkompetenz. Was ist Fake und was ist Wahrheit? Das habe ich in einer anderen Sendung übrigens im Detail angesprochen. Ja, das sollte das eigentliche Thema in der Schule sein, ja? Wie schaffen wir es, mit der inneren Prüfung zwischen Unsinn, Geschäftsmodell und der Wahrheit umzugehen. Und wie können wir das erkennen? Ja, also natürlich, zuerst sind immer die Fragen, die gestellt werden, und dann aus den Fragen ergeben sich dann eben Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse müssen kommuniziert werden. Also ein weiter Weg. Und das ist natürlich auch genau das, was jetzt bei AgriFuture Days im Mittelpunkt steht. Genau das, die Fragen, Antworten darauf, Empfehlungen daraus und dann dem Nachbarn zu sagen, hey, das ist gescheit, mach das. Deswegen frage ich an dich, Walter, die Entwicklung richtiger Fragen und die Auswertungen dieser sind doch ein dynamischer Prozess. Wen müssen wir oder jetzt unsere Zuhörer überzeugen mitzumachen, um ein Gedeihen der Erde für die nächsten Generationen abzusichern?
Ja, das fängt im Prinzip natürlich beim Nachbarn an. Das ist der Erste, der in unmittelbarer Umgebung und der mich auch beeinflusst, genauso wie ich ihn beeinflusse. Und dann gibt es aber natürlich, da kommt jetzt die im Agrarbereich bedeutende Genossenschaftsfrage. Welche Gruppen könnten gemeinsam zusammen etwas besser machen? Da fängt wieder die Kooperation an. Das heißt, ich kann gewisse Dinge nicht alleine machen. Eine unserer größten Kunden sind Genossenschaften. Die wollen gemeinsam etwas erfassen, erhalten. Aber die meistens werden sie von ein, zwei Leuten initiiert. Das ist immer so. Die Initiative kommt von wenigen und dann schließen sich der ganzen Angelegenheit viele, viele an. Wir können auch in dem Fall nur über dieses normale Denken des Menschen weiterkommen. Sonst wird das nicht gehen. Aber das Spannende ist, durch diese hohe Dringlichkeit, die sich jetzt plötzlich ergibt, ist endlich nach vielen Jahrzehnten die Politik auch dabei, beginnend umzudenken. Das hat allein schon mit den Wahlen begonnen, weil wenn ich immer weniger Wähler habe in meiner Partei, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, sonst würden mich die Leute weiter wählen. Das heißt, die Politik ist jetzt unter Druck, dass sie diese Dinge sozusagen adressiert und schneller macht. Und wie gesagt, die EU hat das initiiert, die hat das gemacht, aber viele lokale, regionale Politiker haben die Komplexität. Und das ist eines der Probleme. Das Ganze ist nicht ganz einfach, weil es sehr, sehr viele Dinge integriert. Ich sage es mit einem einfachen Beispiel, und ich bin gar nicht gegen das Autofahren. Aber bitte, wir fahren heute mit 15 Kilometer Durchschnittgeschwindigkeit in der Stadt mit einem 2000 Kilogramm oder 2 Tonnen schweren SUV zum Einkaufen und führen 2 Liter Milch nach Hause. Es hat vor 50 Jahren kein Pferd so negativ gewirkt. Weil der blöde Gaul hat 500 Kilo gehabt und hat 150 Kilo weggetragen. Und hat eine Geschwindigkeit gehabt, die vielleicht höher war als das, was wir heute als Schnittgeschwindigkeit, weil stecken eh viel im Stau, vor allem im städtischen Bereich. Das heißt, wir müssen also diese Dinge gesamt mit integral betrachten und nachdenken. Ist das wirklich gut, was wir tun, oder dient gewisse Sachen nur dem einen oder den anderen oder einer kleinen Gruppe und für die anderen ist es eine Benachteiligung? Das ist genau das, was ich meinte mit differenzierter Bilanzierung. Und da sind immer solche gefragt, die von vorne weggehen und sagen, ich habe das verstanden. Ich verstehe das, ich mache da mit. Das heißt, die Initiative kommt immer wieder vom Einzelnen, nie von der Gruppe aus. Und über den Einzelnen, das haben wir immer auch gelernt, auch in der Vergangenheit, dass im Prinzip ganz egal, wo die Einzelnen sind, das Land ist uns egal, weil wir sind heute über das, was wir jetzt mit diesem Agri-Future-Tag initiieren, da sind viele Länder bereits vertreten. Und das wird spannend sein, weil ich glaube, ich habe nur das Glück gehabt, ich kenne 80 Länder auf der Kugel. Nein, im Prinzip, ich habe überall nette und weniger nette Leute kennengelernt. Das heißt, die Menschen sind nicht so unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Die Sprachen sind unterschiedlich. Naja, haben wir nicht verstanden. Aber bitte in das nächste Handy sprechen wir Sprache 1 hinein und auf der anderen Seite kommt Sprache 2 hinaus. Aber bitte denkt mal nach, was ist denn mit den Übersetzern? Wo werden Jobs mit der Technologie wegrationalisiert werden? Gewaltige. Niemand denkt darüber nach. Das kommt aber. Das kommt vollautomatisch mit der Technologie. Die Technologie ist gewaltig, was da auf uns zukommt. Und seitdem ich im IT-Sektor unterwegs bin, haben wir alle 2-3 Jahre einen Faktor 10, einen Faktor 100, einen Faktor 1000 gehabt. Das ist unglaublich, was ich da, und das hat nicht gestoppt. Das geht weiter. Das heißt, die Technologie wird uns viel mehr bringen. Das heißt, wir müssen uns konzentrieren auf das, was wirklich Spaß macht, auf das, was die Kopfarbeit initiiert und auf das, was die Arbeit mit der Natur und das Verständnis dessen, wie die Köpfe mit der Natur zusammenarbeiten könnten, das weitertreibt. Und dann ist es im Endeffekt auch die Frage des Glücks. Und da muss ich sagen, wäre auch die Politik gefragt und ist gefragt. Und es ist ja für mich heute eigentlich eine Lachnummer zu sehen, dass wir ein kleines Land im Himalaya-Gebiet hat in seinen Grundregeln für die Bewirtschaftung des Landes den Glücksfaktor eingeführt. Ein einziges Land. Alle Großen haben es nicht. Das heißt, das Glück ist für ein einziges kleines Land, das irgendwo im Himalaya-Bereich ist und wenig Einwohner hat. Das ist schon interessant. Ist das Glück nicht ein wesentlicher Faktor? Dass ich Spaß habe an dem, dass ich da bin? Oder zählt nur der Dollar oder nur das große Auto oder was immer das ist dann?
Ja, es ist spannend. Bhutan ist das Land, ne? Die haben also ganz eigene Regeln und auch ein Königsreich. Das ist auch interessant, ne? Also, auch
aber
in einem Königsreich.
Man kann normal spazieren und spricht mit den anderen Leuten.
Ja, das dürfte da durchaus der Fall sein. Also, es ist also da deutlich zu sehen, dass nicht unbedingt die Form, also Demokratie oder Königreich oder was auch immer sonstiges, und ausschlaggebend ist dann immer wieder die Absicht dahinter, ne? Was wollen die Leute wirklich? Wollen die das Gute für die anderen oder nicht? Aber gut, Kreativität und Kooperation, ja, keine Frage. Der Alibaba-Chef, der Chinese, der Reiche da, der hat das auch in seinem letzten Vortrag erwähnt, ne? Dass alles, was heute Maschinen werden tun können, darf man in der Schule nicht mehr lernen oder als Beruf, ja, weil das wird einfach in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Und wenn wir da jetzt nur an den Transport denken, ja, wenn heute die Autos autonom fahren und die Flugzeuge autonom fliegen und die Schiffe ferngesteuert werden und, wie viele Jobs alleine da an Fahrern verloren geht, ja. Was natürlich dann auch zur Folge hat, wenn man das über die Sensoren hat und so, braucht man keine Führerscheine mehr und so. Da fallen also auch die Fahrschulen dann weg und da fallen dann auch die Versicherungen weg, weil dann gibt's keine Unfälle mehr und so weiter. Also alles, was irgendwo Maschinen tun können, und das ist also schon sehr, sehr viel. Und dieses ist ja eigentlich unser Traum, ne? Dass die Maschinen arbeiten und wir sitzen in der Sonne und hören Musik oder spielen Theater oder malen ein Bild. Und ich meine, es ist ja eh so, wenn man nur jetzt schaut, wie man das schaffen kann, ja, in Österreich, wo es 3000 arbeitslose Architekten gibt, die nicht wissen, wie sie sich über die Runden bringen, dass man ja auf jede Autobahnstation dasselbe Haus baut. Ja. Also das ist mir völlig unerklärlich, aber gut. Ist halt so. Ja, steht eh überall drauf, wo man ist. Man muss halt immer lesen, weil es schaut immer alles gleich aus. Aber gut. Ja, diese Kreativität einzubringen und gemeinsam zu nutzen und sich dann daran zu erfreuen, da haben wir genug zu tun. Also wir müssen deswegen nicht träge werden. Das ist nicht notwendig. Ne? Aber apropos, es würde mich auch sehr freuen, wenn jemand Fragen oder so hat. Also hier könnt ihr live mitreden und euch eure Meinung dazu sagen. Das geht einerseits direkt über das Mumble hereinkommen oder über den Chat auf der Okitok-Homepage www.okitok.com oder halt auch über eine Telefonnummer. Könnt ihr auch anrufen und einfach mitreden. Und zwar ist es die Telefonnummer 0043 7205 18197. 0043 für Österreich, 72 05 18 197.
Ich würde vorschlagen, dass du vielleicht noch einen Song ankündigst. und wir dann mit den Fragen auch von meiner Seite her, ich habe auch ein paar Sachen notiert, vielleicht beginnen können nach dem nächsten Track. Bitte sehr.
Stell einfach deine Frage, Raphael. Ist doch okay.
Achso, dann fangen wir gleich an. Ist auch in Ordnung. Und zwar, ich beginne. Genau, ich persönlich bin kein großer Fan von malthusischen Argumenten, von Überbevölkerung etc. Ich habe da persönlich ein bisschen andere Ansichten, auch viel was die, ich sage jetzt mal, die Verknappungs- und Angstideologien anbelangt, egal ob es jetzt um Öl geht, ja schon längere Zeit, oder um potenziell sogar Biodiversität. Gleichzeitig natürlich erkenne ich vollkommen an, und ist vollkommen klar, so wie ich jetzt sage, ich möchte den eigenen Körper sauber halten, möchte ich auch die Natur oder die Welt als Teil von mir oder auch wenn ich es nur als mein Lebensumfeld betrachten würde, klarerweise mindestens genauso sauber halten, weil in dem lebe ich ja, also genauso wenig, wie ich toxische Stoffe inhalieren möchte, auch nicht in der Umwelt. Zu dem Thema ich spreche dann ein paar Themen an, ihr könnt dann, wie ihr wollt, darauf eingehen. Zum Thema der Erderwärmung, wie ich das verstehe, wird ja auch jetzt gerade das Ganze sehr, ja auch, ich sag kontrovers diskutiert, unter anderem auch diese Hockeystick-Idee, weil es da scheint, dass der Typ, der das irgendwie rausgebracht hat, was in Inconvenient Truth ja vorkommt mit Al Gore, anscheinend die mittelalterliche Sommerzeit und so rausgerechnet hat, die es angeblich gegeben hat, wie auch immer. Auf jeden Fall möchte ich da nur darauf hinaus, was man vielleicht auch mit dieser Technologie sichtbar machen kann, oder was ich auch fragen möchte, ist, was kann man damit alles messen, auf wie vielen Ebenen, bei welchen Modelle man dann zur Bewertung ansetzt, ist ja im besten Fall dann wieder nur um jeden selbst überlassen oder man kann sich auf gewisse Dinge einigen. Interessant ist natürlich, was kann ich an den Rohdaten her, rein technisch gesehen, alles für Dinge ablesen? Das wäre noch eine konkrete Frage von mir. Und sonst nur noch das Kommentar, wie ich das verstehe, dass es indigene Völker gibt, die potenziell auch in desolate Gebiete ziehen, also ein Tribe von weiß nicht wie vielen Leuten, vielleicht 50 oder wie auch immer. Und innerhalb von 20, 30 Jahren, wenn überhaupt, ist das wieder der ärgste Dschungel sozusagen, zumindest augenscheinlich. Also da gibt es auf jeden Fall bei indigenen Völkern ein unheimliches Wissen, die auch wohl mit wenig Manneskraft, sage ich mal, und nur ein bisschen Zeit und wohl viel Weisheit und wohl auch Liebe, hier ganz unglaubliche Terraform-artige Tätigkeiten vollbringen, wo wir sonst nur an Hightech denken würden vielleicht. Genau, und dann noch der letzte Punkt, vielleicht auch eine allgemeine Frage zur Technologie, ob vielleicht die Möglichkeit auch wäre, dann nicht mal so sehr zu gehen über Sanktionen, sondern wenn man die Daten auf eine gute und sichere und vertrauenswürdige Weise und Basis bekommt, einfach mehr Bewusstsein schaffen kann, dass die Menschen eben sehen, wow, wir sind hier wirklich alle gemeinsam und es geht wirklich im Endeffekt um das Wohlergehen und wie ihr schon angesprochen habt, das Glück von allen. Und dass das Ökosystem möglichst überall funktionierend ist, ganz einfach. Und ich eben diese Interdependenz und also gegenseitige Abhängigkeit, aber auch den Vorteil oder das Wunderbare daran, dass man gemeinsam da ist, vielleicht besser erkennen kann, indem ich auf dieser abstrahierten Ebene, aber auch ganz klar kausale Zusammenhänge, eben ökologisch, meteorologisch etc. wahrnehmen kann. Ja, das wären mal die ersten Fragen. Und vielen Dank.
Okay, gehen wir mal die Frage um die indigenen Völker. Fangen wir mit dem an. Das war das Erste, was ich mir gemerkt habe. Das zeigt ja nichts anderes, als dass die Natur hat ein unglaubliches Sanierungspotenzial. Die Natur wird darüber hinwegkommen, wenn wir aufhören, das, wo wir die Natur schädigen, weiter zu schädigen. Das muss sein. Das heißt, das müssen wir erkennen und dann die Natur wird sich reparieren. Ich bin kein Pessimist. Alles wird es aber nicht reparieren können. Und große Probleme, die könnten kommen. Wir wissen manche große, ich brauche nur an Sibirien, das ich persönlich sehr gut kenne, und den Permafrost anschauen. Da stecken dramatische Potenziale dahinter. Aber bitte, auch einen Permafrost gibt es in den Alpen. Gehen Sie hinauf auf 2500 Meter und bohren Sie 10 Meter ein Loch hinein. Sie finden Frost. Wenn der auftaucht, dann kommt der halbe Berg herunter vielleicht. Das heißt, das sind Sachen, die wir noch nicht verstehen. Aber wir müssen sie lösen. Wir sollen sie herausnehmen. Ich bin also kein Negativdenker, der sagt, ich darf nichts tun. Nein, natürlich sollen wir. Entschuldigung, sonst wäre ich nicht als Land- und Forstwirt und Ökologe gleichzeitig der Erste mit Steve Jobs als Apple-Generalvertreter gewesen. Und dann, wie den Jobs hinausgeflogen ist, bin ich 2 Tage später im Flieger gesessen und war bei ESA bei Stanji und habe die Vertretung vom größten Asiaten bekommen. Es ist schon okay, das ist wunderbar, dass wir die Technologie oder die Ökologie und die Ökonomie integrieren sollen. Aber wir sollen trotzdem verstehen, was wir tun damit. Und wie wir das lösen, wie wir die Probleme langfristig lösen. Kurzfristige Lösung, das nützt uns alles auch nichts. Das war, ich glaube, zu allgemein zu diesen Fragen. Oder noch was Spezielles dazu, von mir aus.
Könnte man ja mal so stehen lassen. Magst du noch was sagen?
Ich denke, wir sprechen da ja doch über auch sehr exotische Dinge und vielleicht, es hat mal eine Neuigkeit gegeben, das E-Piano, dass wir da mal Musik einspielen jetzt. Und Joe Sevenhoorn hat mir mit Mercy Mercy 1966 das E-Piano salonfähig gemacht. Und die Nummer ist ja wirklich um die Welt gegangen bis heute.
Mercy, Mercy, Mercy. 1966 für die Band Cannonball Adderley geschrieben, war Joe Zawinuls erster Welthit. Eine Soul-Jazz-Nummer, gespielt auf dem damals noch exotischen E-Piano, die es bis auf Platz 11 der amerikanischen Billboard-Pop-Charts schaffte. Heimisch geworden ist, hat Joe Zawinul nie seine Herkunft vergessen. Und er hatte mitunter eigene Ansichten über die Wiener Wurzeln in seiner Musik.
Ja, das ist in Max Bier und das kommt wahrscheinlich von zu Hause.
Sechs Bier ist es, ne? Sechs Bier. Da sind wir vielleicht genau wieder bei den Indigenen. Die haben es halt auch im Blut und von ihren Vorfahren. Jetzt ist natürlich das genau der Punkt. Wie können die jetzigen Institutionen überhaupt imstande sein, diese Unterschiedlichkeit der Auffassungen, der Lebensweisen, der Art und Weise, der Herangehensweisen, die verschiedensten Vorschriften, Rechte, das Geld, ne, dann diese Verkaufs- und Marketingseffekte und die Geschäftsideen, wie können wir das alles unter einen Hut bringen für eine gesunde und nachhaltige Bewirtschaftung der Erde?
Also genau das, was ich eingangs eigentlich gesagt habe, nicht? Dass wir die Erde, die Ökologie, die Pflanzen, Tiere, aber auch die Menschen gehören genauso dazu, das hat Grenzen. Und wir müssen diese Grenzen anerkennen, sehen und sagen, bis dorthin gehen wir, nicht darüber hinaus. Sonst machen wir ein Problem. Nichts Negatives, das kann man durchaus positiv sehen. Aber wir müssen nur die Grenzen dieser Fragen anerkennen. Aus. Am Wind haben wir keinen Einfluss. Wenn der Wind von links nach rechts, dann hat der Rechte das Problem drüben. Das Wasser rinnt bergab. Ich habe noch kein Wasser bergauf fließen gesehen. Das heißt, wenn der oben den Schmutz hineinwirft, hat der Unterlieger, wie es so schön heißt, sein Problem. Das heißt, das müssen wir anerkennen. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten, sind wir als Menschheit so stark geworden, dass wir dort sozusagen Untergriffe anwenden konnten. Und das ist aber nicht nachhaltig. Und das ist der Begriff, mit dem ich eigentlich sage, die Nachhaltigkeit heißt, was wir tun, muss so abgehen, dass auch die nächste Generation eine Chance hat. Und das ist heute, was mir persönlich, also wo ich sehr, sehr viel positives Feedback bekomme, wo sind die massivsten Änderungen, wenn es jetzt um Leute geht, die Änderungen initiieren wollen? Das ist erstens in der Jugend, weil das ist ganz ein normales Hausverstandsdenken. Der Jugendliche sagt, Moment, ich muss noch 70 Jahre auf dieser Kugel sein oder 80 Jahre. Wie wollen wir denn das tun? Und auf der anderen Seite der erfahrene Ältere, der sagt sich, Moment, ich habe das verstanden. Mit meiner Erfahrung, ich weiß, da ist ein Problem passiert. Das müssen wir lösen. Die Problematik kommt heute von der Mittelalterlichen. Und da ist kein Vorwurf an diese Leute. Nein, aber der steckt im Job. Muss schauen, dass er sein Geld nach Hause bringt, kann jetzt nicht im Job anfangen, diskutieren über etwas, was ihm vielleicht nicht gefällt. Nein, sonst ist er weg. Und das Zweite ist ein wesentliches Element, das eine unglaubliche Rolle gespielt hat in den letzten Jahrzehnten, ist Marketing. Mit Marketing kann ich viel schön reden, aber es ist nicht die Wahrheit. Das haben wir sogar bei der Wissenschaft gehört. Das ist vielleicht nicht alles die Wahrheit. Und glauben wir, dass das Marketing alles wahr ist, was wir hören? Nein. Das heißt, und im Endeffekt ist das ja nur lösbar, wenn die einzelne Person eine höhere Verantwortung zu tragen imstande ist. Und das ist eine Frage der Ausbildung. Und da muss ich sagen, haben die indigenen Völker in Richtung Natur, haben sie eine hohe Ausbildung. Die verstehen von der Natur wesentlich mehr als jemand, der in der Großstadt aufgewachsen ist und eigentlich den Baum in seinem Leben nie gesehen hat. Und eigentlich das Shopping hat er beim Supermarkt bekommen und weiß eigentlich nicht, woher das kommt. Das heißt, wir müssen vermehrt lernen und die Ausbildung ist eine Schlüsselfrage für die Zukunft. Wie ist diese komplexe Integration all dieser Elemente zu verstehen und den Leuten so beizubringen, dass sie sagen, wir arbeiten darin? Nochmal, ich habe gar nichts gegen Technologie, wunderbar, war immer ein Fan von der Technologie. Aber wir müssen beide Seiten sehen und verstehen.
Ja, das war sehr ausführlich. Das heißt, wir müssen zum Hausverstand zurück. Wir müssen denken lernen. Ne? Ja, was ich vorher gesagt habe, Fake und Wahrheit unterscheiden. Ja, da ist natürlich eine Erkenntnis der Wissenschaft auch eine zentrale, die uns dabei helfen könnte. Und egal, ob jetzt jemand Grund und Boden besitzt, Flächen verwaltet oder Fabriken, wo er Flächen hätte, wo man zum Beispiel Tomaten am Dach pflanzen könnte oder halt Sonnenkollektoren raufstellen kann. Was wir wirklich alle tun können, wir können einen Fokus legen auf gutes Essen. Und was das für Auswirkungen auf unser Denken und auf unseren Hausverstand hat, dazu gibt es eine wunderschöne Abhandlung von Arte, ganz neu, 2019. Ein Hirn ist, was es ist.
Das Gehirn entwickelt sich während der Schwangerschaft. Wie gut es später funktionieren wird, hängt davon ab, wie es genährt wurde. Davon, was die Mutter 9 Monate lang gegessen hat. Die gesundheitlichen Folgen einer schlechten Ernährung des ungeborenen Kindes sind seit langem bekannt. In Australien beschäftigen sich Wissenschaftler heute auch mit den Auswirkungen der Ernährung auf die Hirnfunktionen. Felice Jacka ist Professorin an der Universität von Melbourne und eine der führenden Spezialistinnen für die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gehirn. Sie untersuchte das Verhalten tausender Kinder, nachdem sie im Rahmen einer umfangreichen Studie mit 23.000 Schwangeren die Essgewohnheiten ihrer Mütter beobachtet hatte.
Wir haben verfolgt, was sie an Junkfood und industriell verarbeiteten Lebensmitteln aßen und was an gesunden, nährstoff- und ballaststoffreichen. Anschließend haben wir die emotionale Gesundheit der Kinder im Alter von 18 Monaten bis 5 Jahren untersucht. Dabei wurden natürlich auch Faktoren wie Bildungsgrad, Einkommen, die geistige Gesundheit der Mutter und der Erziehungsstil berücksichtigt. Das Ergebnis war offensichtlich. Mütter, die während ihrer Schwangerschaft mehr Junkfood und industriell verarbeitete Lebensmittel wie süße Softdrinks, salzige Snacks, Kuchen und Kekse zu sich nahmen, hatten häufiger Kinder, die zu Aggressionen und Wutanfällen neigten.
Diese beunruhigende Korrelation legt nahe, dass die Ernährung der Mutter die psychische Gesundheit des Kindes beeinflusst. Auf der biologischen Ebene muss dies erst noch bewiesen werden. Doch Felice Jecker ist jetzt schon davon überzeugt.
Diese große norwegische Studie hat auch gezeigt, dass die Ernährung der Kinder ebenfalls wichtig ist, unabhängig davon, was die Mutter gegessen hat. Wenn die Kinder zu viel Junkfood und zu wenig gesundes Essen zu sich nahmen, zeigten sie öfter wütendes oder aggressives Verhalten, aber auch Trauer, Angst, Unruhe und Albträume.
Seitdem sind Felice Jeckers Schlussfolgerungen durch Studien in Spanien, in den Niederlanden und Kanada bestätigt worden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Nahrung und den Stimmungsschwankungen der Kinder. Doch worin besteht er genau? Auf welche Weise greift die Nahrung in die Funktionsweise unserer grauen Zellen ein? Hirnforscher sehen die Ursache in einer überhöhten Zucker- und Fettaufnahme, aber auch in einer einseitigen Ernährung. Industriell verarbeitete Lebensmittel und Junkfood, die oft über keinerlei Nährstoffe verfügen, liefern dem Körper und vor allem den Neuronen nicht das, was sie benötigen.
Also auch unser Hirn benötigt gutes Essen, sauberes Wasser und frische Luft. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also wir müssen mal schauen, was haben wir für Technologien, die uns helfen können, das, was wir haben, genauer zu erkennen. Welche Fragen stehen an? Was kann man tun, um sinnvolle Empfehlungen auszusprechen? Wie kann man denen, die es betrifft, zur Umsetzung weiter verhelfen? Ja, also wenn wir vielleicht in den Mittelpunkt rücken, was sollen jetzt unsere Zuhörer ihren Freunden berichten über die Agri-Future Days aufgrund dieser Sendung, die sie jetzt gehört haben? Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den E5. Walter, versuch vielleicht bitte du zusammenzufassen. Was ist zu tun? Was meinst du, ist das Wesentlichste für die Besucher der Agri-Future Days, für die Besucher hier unserer Sendung in Okitalk? Was sind deine einfachen Grundüberlegungen zur Zukunftsgestaltung? Wir wollen eine gute Zukunft haben.
Das ist relativ einfach. Gehen wir es wieder auf diese E5 zurück. Das heißt, wir müssen normal wirtschaften, ohne dass wir andere schädigen damit. Wir müssen die Ökologie, sprich die Natur, da gehört aber der Mensch, die Tiere, die Pflanzen dazu, die sollte auch nachhaltig betrieben werden können, dass in den nächsten Generationen das auch noch vorhanden ist. Und die Notwendigkeiten dazu ist ganz sicher, ist die Kooperation der Leute untereinander, ist die übergreifende, auch fachübergreifende Kooperation. Natürlich, weil eine Ausbildung auch eine Schlüsselfrage ist, dass ich später besser denken kann. Das sind also die Sachen, das ist, da gehört im weitesten Sinne eigentlich alles, was rund um die Emergenz von mir genannt wurde. Oder wie du richtig sagtest, das ist der Hausverstand. Oder früher hat man gesagt, integrales Management. Was immer da nehmen. Wir müssen nicht nur den einzelnen Sektor analysieren, sondern die Zusammenhänge der unterschiedlichen Sektoren und Aktivitäten. Weil wir eben zusammen auf der Kugel sind. Da kann jeder sein eigenes Element machen, zu jeder das machen, was ihn belebt. Aber er sollte nicht das tun, was andere Sektoren negativ beeinflusst.
Na, vielen Dank für diese abschließenden Worte. Ich möchte vielleicht jetzt nochmal das Programm von Agri-Future Days kurz anreißen, wie ich es zu Beginn der Sendung auch gemacht habe. Also der kostenlose Kongress findet den ganzen Tag am 25., am Freitag, den 25. Oktober im Villacher Parkhotel statt. Wird auf OkiTalk live gesendet werden im Radio und auf dem OkiTalk YouTube-Kanal den ganzen Tag. In weiterer Folge werden dann Videos produziert werden. Am Samstag, den 26.10. gibt es einen Ausflug nach Gmünd mit einem Shuttlebus zum Literatursymposium Ich, Du und die Natur. Am Nachmittag weitere Diskussion. Sonntag, 27.10. Shuttlebus nach Klagenfurt ins Stadion zu dem Projekt Four Forest. Und dann nach dem Abstecher zum Millstätter See gibt es dann wieder auch noch abschließende Diskussion im Parkhotel. Und Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Oktober, dann Progis und Idema Workshop im Schloss Krastowitz in Klagenfurt für Starter, die wirklich konkret an die Sache rangehen wollen. Vielleicht jetzt, wenn wir Richtung Abschluss tendieren, eine letzte Frage. Wenn du nun einen einzigen kurzen Appell für unsere Zuhörer formulieren möchtest, Walter, wie lautet dieser?
Ich glaube, ich muss dazu sagen, die Dinge in die Hand nehmen und etwas tun. Allein hören oder sagen ja, nein. Du musst aktiv werden, musst tatsächlich etwas tun. Das ist eigentlich die Schlüsselfrage für die Zukunft. Das adressiert, das betrifft den Bauern, aber bitte genauso mit dem Politiker. Und ich glaube, Schlusswort, ich habe vor kurzem eine Session gesehen, wo Spitzenpolitiker aus verschiedenen Regionen und sie haben über die Problematik philosophiert. Und haben gesagt, es ist sehr komplex. So lösen wir es nicht. Wir müssen lösen, indem wir die Dinge analysieren, in die Hand nehmen, in Angriff nehmen und etwas tun. Das sind meine Schlussworte.
Vielen Dank. Also dann vielleicht zum Abschluss noch, es gibt einen anderen berühmten Wiener, und den Johann Strauß, der hat auch für die Landwirtschaft gearbeitet. Also nicht unmittelbar, aber es gibt da eben diese Agropolka. Und wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann Fragen könnten natürlich schon noch gestellt werden. Keinen ganz klar. Sonst würde man mit der Agropolka die Sendung beschließen.
Genau, an dieser Stelle würde ich sagen, zuerst einmal vielen, vielen Dank an euch beide, Thomas und Walter. Ich fand die Sendung super informativ. Es gibt natürlich dann, also danke mal auch für die wunderbare Vorstellung. Es war eh schon 2 Stunden füllend, allein mal das Grundkonzept zu übermitteln. Das finde ich, habt ihr wunderbar gemacht und auch sehr verständlich. Im Detail natürlich gibt es noch viele Fragen, die man stellen kann, wo sicher dann noch bald mehr Material von eurer Seite herauskommt oder mehr sichtbar wird, was denn alles mit so einer Technologie möglich ist und wie man dann neue Perspektiven auf eben dieses Zusammenleben, das Gemeinsame auf dem Planeten entwickeln kann. Ja, ja. Vielen Dank an dieser Stelle. Und zum Track darf ich jetzt gerade schauen. Ich habe alle deine Tracks eigentlich heruntergeladen. Tja, die Frage, ob der, genau, der auch mich gefunden hat. Wenn nicht, dann entschuldige mich bitte. Wir haben schon gespielt. Miles Davis, Joe Zawinul. Und dann gibt's noch einmal, aber ich glaube, das haben wir auch schon gespielt. Also werden wir schauen wegen der Musik. Vielleicht darf ich so etwas anderes einspielen.
Das ganz unten, die Nummer 4, wäre das Trittstratsch Agropolka von Johann Strauß. Aber vielleicht noch zu den Medien. Natürlich können wir über alle möglichen Kanäle kommunizieren. Könnt ihr E-Mails schreiben, könnt ihr irgendwo Kommentare hinterlassen. Ihr könnt direkt am Telefon anrufen. Es ist alles auffindbar. Ja? Wir würden uns sehr freuen, in die Kommunikation zu kommen. Auf jeden Fall. Also schauen wir mal wegen der Musik.
Genau, also wenn ihr noch eine Runde abschließende Worte habt, vielleicht auch, sage ich jetzt mal noch von meiner Seite eine Frage, eben, was für mich immer interessant ist, ist das Selbstbild der Menschen. Und wie ihr eben meint, weil zum einen, wie vorher angesprochen, eben, man kann das dann bilanzieren, das ist schon mal super. Da ist für mich immer natürlich die Frage, welcher Mensch bewertet das wieder, nach welchen Kriterien kann man sich da muss man sehr, oder darf man sehr achtsam sein, um sich auf sinnvolle Dinge zu einigen. Dann wäre vielleicht meine abschließende Frage, während ich den Track vorbereite, zur Antwort an euch noch, wie ihr eben meint, was wäre das Potenzial, wie sich auch das Selbstbild des Menschen dadurch mit transformieren kann. Wie der Mensch sich versteht, wirklich gemeinsam zu leben, Und vielleicht eben das, wie es auch schon hervorgestrichen hat, ein bisschen das gemeinsame Interesse und noch mehr zu erkennen, wirklich auch diese Idee fast christlich in dem Sinne, nicht nur, dass ich niemandem etwas antue, was ich selber nicht erfahren möchte, sondern im positiven Sinne auch, dass ich eben verstehe auch, dass die Freude und das Wohlergehen des anderen auch mein eigener ist. Vielleicht, wenn ihr das noch ein paar Worte habt. Vielen Dank.
Ja, gerne. Also das Selbstbild wird natürlich 7 Milliarden Mal unterschiedlich ausfallen, sage ich mal. Die Maslow-Pyramide stellt aber eines uns allen gemeinsam. Und zwar, dass wir uns alle, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, gerne selbst verwirklichen möchten. Und dass diese Selbstverwirklichung sehr, sehr unterschiedlich sein kann, sehr, sehr unterschiedliche Wege beschreiten kann, vielleicht auch sehr unterschiedlich betrachtet werden kann. Und das ist wahrscheinlich selbstverständlich, ja. Jetzt, wenn wir das versuchen, in Worte zu fassen, mal für mich, was ist Selbstverwirklichung? Vielleicht zu begreifen, dass ich Teil der einen Natur bin. Nicht getrennt von anderen Lebewesen, von anderen Menschen, von der Erde, sondern einfach ein Teil von dem Ganzen.
Ja, und vielleicht für mich abschließend noch ein paar Sachen dazu. Wir haben in unserem Kopf haben wir ein unglaubliches Instrumentarium. Ich glaube, das nutzen wir noch ganz, ganz wenig. Ganz wenig. Wir hätten, und ich glaube sogar, dass es so weit geht, das zeigt mir das genannte Beispiel vom Tsunami mit den Elefanten, da haben wir ja Kommunikationsfähigkeit drinnen. Die verstehen wir überhaupt noch nicht. Die wissen wir nicht, wie wir untereinander kommunizieren können. Eigentlich ohne, dass ich da ein Radio habe oder sonst was. Da gibt es jede Menge von verschiedensten Möglichkeiten. Und abschließend ein Beispiel. Wenn ich heute hierher ein 3 Monate altes Baby aus Bangladesch hierher hole, der kann mit 2 Jahren Kärntnerisch. Fertig. Dann schicke ich ihn in die Schule und dann lernt er 8 Jahre im Gymnasium und wird nie können. Du mal nachdenken. Nur über dieses Beispiel. Jeder von uns, die wir alle zuhören, hat in 2 oder 3 Jahren seine Muttersprache gekonnt. Ohne Lehrer. Und in der Schule, die zweite, schwierig geworden. Das heißt, wir haben ein Potenzial oben in unserem Kopf, das unglaublich ist. Und ich glaube, das sollten wir versuchen, besser zu nutzen in Zukunft.
Da darf ich nur abschließend sagen und vielleicht noch ein letztes Wort von eurer Seite aus, dann bin ich dann auch fertig, ist dann die Verbindung natürlich, wie ihr schon angesprochen habt, doch schon mit Hüter, mit der Begeisterung. Und dann klingt es immer gleich so esoterisch, wenn man sagt, wenn man vom Herzen und von der Liebe spricht, aber es ist ja dann doch oft das, was auch einen rational positiv wirkenden Menschen im Endeffekt ja motiviert, ist die Liebe zu einem selbst und zur Umwelt und zur Natur, zu den Mitmenschen etc. Und dass ich wohl vermute, nur als kleines Beispiel noch mit den Delfinen zum Beispiel, die auch hochintelligent sind, wo wir langsam auch lernen zu kommunizieren, oder wie du erwähnt hast, jetzt mit Elefanten und dann viele, viele, viele andere Wesen. Und da glaube ich auch, dass wir uns noch auf einiges einstellen können, wenn wir offen bleiben und vielleicht gegen uns selbst, untereinander und auch gegenüber den Tieren und Pflanzen weniger, ich sage jetzt unnötig, kriegerisch und verschwenderisch und bösartig handeln und viel achtsamer werden, dass uns da, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Welten und Ebenen sich uns eröffnen. Und darauf freue ich persönlich mich auch schon sehr. Gut, jetzt noch ein letztes Mal noch, wenn ihr zum Schluss noch sozusagen auf Wiederschauen sagen wollt. Ich bedanke mich nochmal und kann dann auch den Check einspielen. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal.
Ja, mich freut sehr, dass du das Herz angesprochen hast. Ganz klar, es gibt den Weg des Herzens, es gibt den Weg des Verstehens, des Hirns und es gibt den Weg des Tuns. Und wir müssen halt irgendwie eine Synergie aus all dem finden und diese unterschiedlichen Arten und Weisen zu kommunizieren, die dürfen wir auch mehr studieren. Weil wieso bestätigt heute die Wissenschaft der Physik diese Dinge, die vor tausenden von Jahren in den Veden niedergeschrieben wurden? Und das sind genau diese Dinge, die auch der Walter zuerst angesprochen hat. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für deine Betreuung hier, Raphael, und für die ganze Okitalk-Initiative. Vielen Dank, Klaus, auch wenn du es jetzt nicht hörst, dass Okitalk gibt und wir diese Sendung machen durften. Danke.
Ich möchte auch noch ein paar Worte sagen. Also jetzt herzlichen Dank, dass wir das machen durften. Ich glaube, wir sind spannend weitergekommen und wir haben hier etwas in die Wege geleitet, wo wir auch noch lernen müssen und sollen dazu, wie wir es optimieren können, wo wir die Zuhörer oder in Zukunft auch Zuschauer noch intensiver integrieren sollen. Ich glaube, das Lernen ist ein Prozess, der auf Kommunikation basiert, das heißt nicht nur einseitig. Und das wäre mir wichtig, wenn wir das in Zukunft und dass wir das in Zukunft auch über Österreich hinaus. Ich werde zu den Agri Future Days Leute aus 5 Kontinenten über Okitalk informieren und sagen, nutzt diese Möglichkeit. Wir haben jetzt eine Aufzeichnung, wir werden eine zweite, dritte, wir werden ein paar Videos haben bis zum 25. Und dann wird es spannend sein, was da herauskommt, wie wir dort viele Leute von der Kugel im Prinzip integrieren können in so einen Prozess. Danke nochmal. We'll be right back.